FC Tickenphilosophen. Der Talk rund um den ersten FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Wir sind mal wieder außer der Reihe und dafür gibt es natürlich gute Gründe. Wir haben heute das Kandidatenteam des Mitgliederrats für den Vorstand des ersten FC Köln da. Und da haben wir uns natürlich gedacht, da besprechen wir unseren Rhythmus gerne, weil wir den Termin natürlich noch gemeinsam finden mussten. Ist nicht immer ganz einfach, 5 bis 6 Leute inklusive Technik unter einen Hut zu kriegen. Haben wir aber geschafft und deswegen sind wir heute da. Keine langen Vorreden. Ich stelle sie relativ schnell und einfach vor, damit wir hier auch nicht so viel Zeit verbraten. Als erstes begrüße ich natürlich das komplette Team Stobbe mit Jörn Stobbe, Jörg Alvermann, Ulf Sobeck und natürlich den Co-Host Julian Witzel. Herzlich willkommen, Männer.
Ja, danke schön.
Herzlichen Dank. Herzlichen
Dank. Wir freuen uns, wir haben Bock und wir wollen loslegen und deswegen halten wir uns auch gar nicht lange auf. Erste Frage natürlich, Jörn Stobbe. Was hat dazu geführt, dass Präsident werden willst des ersten FC Köln? Das sind Fußstapfen, die sind meilenweit groß. Ich denke nur an Franz Krämer.
Ja, erstmal Schuhgröße 50, aber da ist es so, was ist die Initiative? Die Initiative ging tatsächlich von meiner Frau unfreiwillig aus. Sie hat nämlich an einem schönen Samstag, 20:05, wir hatten wieder mal verloren, gesagt, ey, such dir mal einen anderen Verein, das hier nicht zum Aushalten. Da habe ich ihr gesagt, mein Schatz, ich bleibe auch bei dir, in guten und in schlechten Zeiten. Und das hat verfangen. Die sagte aber dann noch, viel schlimmer, du kannst nichts ändern. Und damals, es ist jetzt mittlerweile gut 15 Jahre her, habe ich einfach mal bei einer Mitgliederversammlung den Oliver Leki angesprochen, können wir helfen? Es ging tatsächlich schnell. Ich durfte bei der Fananleihe unterstützen, ich durfte bei der Strukturierung Geisbockheim unterstützen und dann wurde ich in den Aufsichtsrat berufen. Im Aufsichtsrat ist aber das Problem, du kannst immer schön kontrollieren, du kannst was sagen, so, und du kannst aber selbst nichts machen. So, und als dann jetzt vor nicht langer Zeit, ja, ich angesprochen worden bin vom Mitgliederrat, könnte ich mir vorstellen, als Kandidat anzutreten, einfach habe ich meinen Hut in den Ring geworfen.
Ja, das war sehr mutig und es hat ja am Ende auch funktioniert. Ihr seid da vom Mitgliederrat ausgewählt worden. Die Story dazu, wie ihr das geschafft habt, ist ja schon einigermaßen bekannt. Ja, aber ich sag mal, wie ist das eigentlich das erste Mal, Jörg, wenn man halt dann auf diesen sehr großen Mann trifft und sich dann austauscht? Man wird dann sozusagen gedatet, ne, so Zwangsdating oder so wie auch immer, ne? Und ja, was hast du gedacht, ne? A, der ist groß, B,
erstens genau das. Also das glaube ich, dass es allen geht, wenn sie auf Jörn treffen, dass man ja erstmal sagt, wow, ja, da verdunkelt sich der Himmel über einem. Und das zweite ist ja noch die Stimme, haben wir ja gerade auch schon bewundert. Ne? Das sind ja schon mal zwei Kernzeichen. Ja, wir hatten Speed-Dating, das muss man ganz klar sagen. Und da ist man natürlich vorher auch ein bisschen, ja, durchaus positiv aufgeregt. Ja, wir wurden ja einzeln vom Mitgliederrat richtig gegrillt und dann auf einmal kriegte ich zwei Nummern. Und dann habe ich Ulf und Jörn kennengelernt. Wir haben das erstmal 1:1 gemacht und dann stand der Jörn vor mir. Ja, und das ist jetzt nicht, weil wir hier vor einer Kamera sitzen, sondern das war für mich auch Bedingung. Ich habe gesagt, wenn ich sowas mache, dann muss es im Team passen. Ja, okay. Dann muss das richtig hinhauen. Und da war ich von den ersten beiden Gesprächen. Wir haben uns jeweils Zeit genommen, immer 1:1 erstmal. Und da war ich sowohl von Jörn als auch vom Ulf, war ich richtig angefixt, war ich richtig begeistert.
Also das klingt gut. Vielleicht gibst du das mal dem Ulf weiter. Dann habe ich die nächste Frage, bevor der Julian auch an seinen Fragenblock mal ran darf. Wenn das so dieses System Tinder, auch wenn ich da sehr unbeleckt bin, ist, hat man da so ein bisschen Sorge, dass das eventuell schief gehen würde? Oder wurden die sofort weggewischt, wenn überhaupt welche da waren?
Selbstverständlich ist man, wie Jörg gerade schon sagte, echt ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es bei Tinder ist, weil ich auch schon seit über 25 Jahren Silberhochzeit mit meiner Frau glücklich verheiratet bin. Ja, also wenn ich was mache, dann mache ich was langfristig und richtig. Also von daher passt das schon mal ganz gut. Und wir mussten ja nicht, ne? Wir haben alle großartige Aufgaben, aber wir haben gesagt, wir werfen unseren Hut in den Ring. Und wenn das nicht gepasst hätte, dann hätten wir halt gesagt, hey, wir haben ein super Leben, wir können den FC auch vielleicht anderweitig unterstützen. Mhm. Aber sie kommen alle aus dem Teamsport, Jörn aus dem Fußball, ich auch aus dem Fußball. Und das ist uns das extrem wichtig, das Mannschaftliche. Und da haben wir festgestellt, jeder von uns hat auf seinen Positionen großartige Qualitäten, die der andere vielleicht nicht hat. Und das hat uns als Team so richtig zusammengeschweißt. Und deswegen hatte ich auch da direkt ein gutes Gefühl. Und wir sind jetzt schon wirklich durch einige Jörg hat es gerade angesprochen, gegrillt worden. Wir hatten wirklich unter Zeitdruck. Wir haben schon, also hört sich jetzt an, aber die ersten Nächte miteinander verbracht. Also das heißt, weil wir einfach Workshops hatten, wo wir gesagt haben, boah, nee, wir müssen das jetzt zu Ende halt irgendwie bringen. Und dann merkt man halt schon, irgendwie passt das, ne? Und da haben wir ganz klar festgestellt, das sind die Stärken, die Schwächen. Und da haben wir uns wunderbar ergänzt und das ist ein großartiges Team geworden. Und deswegen freue ich mich da, dass, wenn die Reise möglichst lange geht und ich weiß jetzt nicht, ob es dann auch 30 Jahre endet, aber so 2048.
Ja, das wäre ein schönes Jubiläum, ne? Und dann wieder deutscher Meister werden und sowas.
Ja, aber jetzt erstmal, also gefragt hast,
genau, du hast ja, ich hab meine Frau über Tinder kennengelernt. Also von daher, das kann schon passen. Wir hatten jetzt, also du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, wie du damals mal gesagt hast, wie du zum FC gekommen bist, beziehungsweise wo du gesagt hast, im Moment gefasst hast, wie du mit Verantwortung übernehmen möchtest. Wie ist das jetzt in dem konkreten Fall denn abgelaufen?
Ja, das war die Ansprache. Ich stand halt auf einer Liste drauf als ehemaliges Gremienmitglied, habe den ersten Anruf bekommen, ob ich Interesse hätte. Das ging ganz schnell, natürlich ja. Und dann fingen die Gespräche an, was gerade schon beschrieben wurde. Es wurden die Einzelgespräche an, man wurde gefragt, was hat man vor. Ein total professioneller Prozess, Auswahlprozess, der ja auch noch geheim gehalten worden ist, wie wir alle wissen. So, und dann ging es richtig rund. Und es war tatsächlich Ostern, dass wir dann zusammengefügt worden sind und dann kamen die Teamangaben. Also wir haben richtig im Team zusammengearbeitet, haben gemeinsame Aufgaben gekriegt, das bewältigt und haben uns dann tatsächlich ja qualifiziert.
Einfach
und
mal so eine Beispielaufgabe, die ihr bekommen habt, nach dem Motto, Sportdirektor X wird entlassen oder wir müssen ihn entlassen oder sowas. Wie habe ich mir das?
Genau, sowas hatten wir auch mitgerechnet, kam aber überhaupt nicht, sondern tatsächlich ging es richtig schön in die Strategie. Was würdet ihr ändern wollen? Wofür steht ihr? Ja, was sind die Probleme? Ja, wie geht ihr die an? Also ganz konkret einfach, was hilft dem FC und wie könnt ihr dem FC helfen?
Und das war jetzt auch immer nur in diesem Dreierteam oder hat man sich auch mit anderen noch gedatet?
Ja, vielleicht zunächst mal nochmal zu dem Prozess. Also bei mir war es ein bisschen anders als bei Jan. Ich habe da einfach eine Mail an den Mitgliederrat geschrieben. Und das war, ich war ja bislang im FC-Kosmos. Im Gegensatz zu Jan, der war ja schon im Aufsichtsratsvorsitz, war ich noch gar nicht unterwegs. Ja, und deswegen habe ich eine Mail geschrieben. Und dann trat man erstmal vor die Findungskommission und kriegt man konkret Themen, wo man sagt, hier, stell mal deine Themen vor. Was sagst du denn zu Satzungsfragen? Was sagst du denn zu sportlichen Fragen? Was sagst du denn zu Mitgliederthemen? Ja, und das musste man ausarbeiten. Und dann, nach diesem Einzelcasting, dann kriegte man nochmal die zusätzlichen Teamaufgaben wieder mit klarem Fokus und klaren Vorgaben.
Okay. Und bei dir dann? Ich meine, du bist ja sowieso länger schon im FC-Umfeld tätig gewesen.
Hat ja auch schon Versuch hinter sich, ne? Du hast ja schon mal eine Bewerbung eingereicht.
Ja, wenn wir das mal ganz chronologisch machen, dann war es ja, dass der Mitgliederrat damals ein neues Präsidium zusammengestellt hat und der Jürgen Sieger ja dann leider nach 100 Tagen aus dieser Funktion ausschied. Und damals wäre der Vorsitzende des Mitgliederrats, Stefan Müller-Römer, eigentlich wieder an der Reihe gewesen, aber der hat ja das Präsidium schon mal vertreten, sodass er gesagt hat, pass auf, diesmal zeitlich und so weiter. Daraufhin war ja Carsten Wettig, der dann kurzfristig dann diese Position übernehmen sollte. Und da hatte der Mitgliederrat schon damals mich halt angesprochen und hatte halt gesagt, in diesem Team fehlt eigentlich so ein bisschen Sportkompetenz und ob ich mir das nicht vorstellen konnte. Und dann habe ich mich da bereits vor 6 Jahren, jetzt ist es ja fast, das erste Mal dann tatsächlich vorgestellt, wobei dann plötzlich ein Sinneswandel aufgetreten ist und sowohl Vorstand als auch Carsten dann gesagt haben, wir möchten es gerne weitermachen. Aber habe ich gesagt, pass auf, ich habe Ideen, ich habe Sachen, das ist für unseren FC. Also auch wenn die Wahl keine richtige Wahl in dem Sinne mehr war, ich möchte mich trotzdem halt vorstellen. Und da habe ich im Mitgliederrat schon damals meine sportlichen Konzepte vorgestellt, Inhalte dargestellt. Und Abstimmungen sind natürlich geheim, aber am Ende habe ich ein sehr positives Feedback bekommen, dass auch da tatsächlich ich viele mit meinen Ideen schon überzeugen konnte. Ja, und seitdem beobachte ich das natürlich immer, jetzt nicht so öffentlichkeitswirksam, sondern immer inhaltlich und strukturiert. Und daraufhin sind dann über die Jahre dann in einer Kandidatur, die dann auch öffentlich geworden ist, wo wir gesagt haben, wir müssen halt anpacken. Wir haben ein Dreierteam, wo wir sagen, was brauchen wir? Und da stand ich auch für die sportliche Kompetenz. Und am Ende, wie es im Wettbewerb ist, man kann antreten, man kann zusammen spielen. Und dann am Ende hat sich der Mitgliederrat für das andere Team entschieden. Und auch da ganz normal gratuliert man den Gewinnern, heißt aber nicht, dass man inhaltlich nicht weiterarbeiten kann. Und das habe ich dann auch getan. Und ich habe immer gesagt, wenn der FC mein Verein mich sucht oder mich braucht oder ich unterstützen kann, sprecht mich jederzeit an. Und da es dann darum ging, wieder jetzt, dass ein neuer Vorstand dann gesucht wurde, nachdem der alte nicht entlastet worden ist und es wirklich dann wieder dazu kam, ein neues Team dann auch auszuwählen. Ja, da bin ich ganz konkret dann wieder gesagt, pass auf, ihr wisst, wenn was ist, ich werde aber nicht mit einem Team antreten, sondern als Einzelperson. Und wenn ihr geeignete, und die habe ich zum Glück gefunden, wenn ihr geeignete Kandidaten findet, bin ich sofort wieder dabei. Und ja, insgesamt geht dann meine Reise ja seit 6 Jahren jetzt hier. Und deswegen ist es bei mir, hat meine Frau mich nicht dazu, sondern meine Frau unterstützt mich, meine Familie unterstützt mich. Und deswegen bin ich da seit 6 Jahren und habe auch in diesem Prozess, Jörg hat es gerade angesprochen, da gab es sicherlich sehr, sehr viele, die diese Position sportliche Kompetenz mit einbringen wollten. Wir kennen die anderen Kandidaten nicht, aber ich bin definitiv nicht der Einzige gewesen. Und am Ende ja, habe ich mich da auch tatsächlich wieder durchgesetzt und freue mich dann mit dem Team jetzt hier antreten zu dürfen.
Aber dann ist ja auch klar, was deiner Meinung nach die letzten 6 Jahre gefehlt hat, ne? Im Präsidium.
Ja, also wie gesagt, ich finde, dass wenn man auf Augenhöhe dann mit den Geschäftsführern, das war nochmal deine Frage, man muss auch immer so ein bisschen halt auch gucken, was sind die Aufgaben eines Vorstands. Und Aufgaben des Vorstands sind es halt dann tatsächlich jetzt nicht operativ halt irgendwie einzugreifen, sondern das große Ganze. Und das hat der Jörg gerade gesagt und der Jörn auch, dass wir eine Vogelperspektive darauf haben müssen und dann insgesamt in die richtige Richtung lenken möchten. Und deswegen denke ich schon, dass wir jetzt hier, wenn wir die sportliche Fußballkompetenz direkt im Vorstand haben, dass die Wege, die Entscheidungswege kürzer und präzise sein können.
Okay, da sind wir sehr gespannt drauf. Ich bin aber auch gespannt, jetzt frage ich mal den eventuellen Präsidenten, wie ist eigentlich diese Frage geklärt worden, wer so ein bisschen der Erste untergleichen ist. Genau. Also warum bist du der Präsidentschaftskandidat und die anderen Vorstände sozusagen deine Vize?
Genau, guter Punkt. Ich kann Management, ich war CEO, ich habe geführt, aber in der Tat sehen wir uns ja nicht so, dass wir sagen, Präsident, Vize, Vize, sondern wir sehen uns wirklich als Team. Und insofern hat sich das ergeben und war auch lange überhaupt kein Thema. Weil wir wollen gemeinsam die Sachen rocken und sind da auf einem guten Weg.
Also es ist nicht nach Größe entschieden worden.
Das darf der Jörn jetzt nicht sagen, ja. Aber da haben wir, glaube ich, genau 2,5 Minuten für gebraucht. Also das war wirklich das Thema, wo wir haben uns über inhaltliche Sachen haben wir ganz intensiv sind wir reingegangen. Aber wer diese Funktion ausführt, das war eigentlich nach 2,5 Minuten klar. Wenn man mal anschaut, der Ulf hat es gerade gesagt, endlich Sportkompetenz im Vorstand. Meine Rolle ist auch klar. Ich bin Fachanwalt für Sportrecht, Fachanwalt für Steuerrecht. Ich stehe für Recht und Finanzen. So, und dann braucht's einfach beim FC. Und ist ja schon Einnahme gefallen, aber es sind ja noch ein paar andere Beispiele. Was braucht's beim FC? Man braucht A, Führungskraft und B, Brücken bauen. Ja, man muss jemand sein, der verbindet, der die Gremien zusammenfügt. Ja, und das kann der Jörn wie kein Zweiter. Und das waren 2 Minuten.
Ist denn auch die Erfahrung als Aufsichtsratmitglied da hat da auch eine Rolle gespielt? Welche Erfahrung hast du da überhaupt gesammelt? Weil es ist ja auch nicht ewig gelaufen, sondern ich weiß nicht mehr, wie lange es war.
Ja, es war gefühlt schon ewig, weil es ja 2 Präsidenten waren. Also sprich Werner Spinner rein mit all den Themen mit Werner Wolf einfach auch. So, und das sind wirklich genau, dass du genau weißt, was sind die Druckpunkte. Du hast nicht für alles eine Lösung, du arbeitest dran. Aber die FC-Probleme und aber auch die Potenziale zu kennen, hilft natürlich brutal, ja, weil es ist natürlich das eine, ein Unternehmen zu führen, das andere ist praktisch genau den FC dann zu führen, mit den Besonderheiten, das ist eben kein normales Unternehmen, und gerade die Menschlichkeit darfst du nicht vernachlässigen, ne? Du darfst eben nicht zu rational rangehen, musst genau gucken, deshalb freue ich mich auch hier, dem Thema Brückenbauen kommen wir auch noch zu, das ist ja genau das, wo es dran hapert, das haben wir in der letzten Zeit nicht so gut gemacht, ja, ja, da haben wir eben nicht an einem Strang gezogen, so, und da hilft es natürlich auch aus den Sachen, ja, mal zu lernen, die man hätte besser machen können.
Darf ich mal bei den Brücken bauen, bevor ich dann auch an Julian weitergebe, sozusagen noch eine Frage stellen? Nee, ist nicht so einfach, weil wir sind ja beide Mitglieder. Also wir wollen ja unbedingt, ne? Von daher, doch Julian, bist du sofort dran.
Nee, ich wollte eigentlich den Witz aufgreifen mit Brücken bauen, dass wir in Deutschland da Probleme haben.
Ja, witzigerweise
wollte ich auch darauf. Echt? Genau. Ja gut, dann.
Ja, wir sind aufeinander abgestimmt, ja, also das muss man sagen. Nee, die Frage ist tatsächlich, Brücken bauen ist ja wirklich so eine Sache. Du hast was mehrfach erwähnen, dieses Bild habe ich vor Augen, was ich total toll finde, aber es muss ja auf der anderen Seite jemand sein, der die Brücke mitbauen will. Ich sage nur mal die Stadt Köln. Ja. Oder generell die Politik, die ja teilweise zwar behauptet, sie möchte diese Brücke gehen, um sie dann anschließend niederzureißen, was sie ja vor kurzem erst wieder gemacht haben. Ne? Also da bist du natürlich auch davon abhängig, dass der andere will und den musst du überzeugen.
Ja, das ist aber genau der richtige Punkt einfach. Es ist eben so, dass es ganz häufig ist, weil du bräuchst es ja nicht, wenn du eine gerade Straße hättest, ja, brauchst du die Brücke nicht. Das heißt, Ausgangssituation ist immer so, dass es irgendwo eine Differenz gibt. Die liegt manchmal in der Vergangenheit, manchmal liegt sie inhaltlich. So, und erstmal zuhören. Ja, zuhören und dann auch natürlich selbst die eigenen Standpunkte klar machen. Und dann schaust, das gibt's auch das schöne Bild, neben den Brücken in den Kuchen zu erweitern. Was gibt's noch Lösungen? Gibt eben nicht nur schwarz und weiß, gibt schöne Grautöne, ja, 50 Shades of Grey sind immer dazwischen. Und was ganz wichtig ist beim Brückenbauen, du musst ja immer gucken einfach, ob das der andere auch noch mit einer Nummer rauskommt. Ne? Mhm. Schlimmste Kompromiss ist, wo einer alles nimmt und der andere nichts, weil der hält nicht, der ist brüchig. Ja,
ja,
ja. Nicht wieder auf die deutschen Brücken zu kommen. Nee, ne? Ja. Jetzt mal in die
denk gerade an
so Köln, Shades das ist ganz Grey, konkret mit der Stadt Köln. Da haben wir natürlich eine riesen Chance, weil die ja auch keinen Bock auf haben. Wer hat denn Bock auf einen Streit mit dem FC hier in Köln? Ja? So, und die werden auch neu gewählt, einige dabei. So, und wenn man jetzt tatsächlich überlegt, was sind wirklich die Eckpunkte, was sind die Themen und man kommt mit Lösungen. Jetzt ganz konkret kommen wir nachher noch hier zum Geißburg-Heim, sprichst du ja auch an. Da ist einfach Breitensport. Und was wir uns vorgenommen haben, ist aus diesem Problem Geißburg-Heim eine Lösung zu bringen für die Stadt Köln, für den FC, für den Breitensport.
Mich würde aber mal interessieren, was du anders machst oder was ihr anders macht in dem Fall. Weil, ich meine, ist ja nicht so, als wenn da wirklich nur Versager das versucht hätten bisher. Da sind ja gute Leute beim FC, die das auch schon probiert haben. Und teilweise, also vielleicht waren sie auch zu kompromissbereit, ich weiß es nicht. Also wenn man da nur mit Schalmeienklängen und lauter schönen Liedern auf den Lippen reingeht, ist es vielleicht auch nicht so gut. Also das heißt, ihr müsst auch auf ein gewisses Auftreten, dass ihr der erste FC Köln seid mit über 150.000 Mitgliedern. Und aber hallo, oder... Wie stelle ich mir das vor?
Absolut. Also Schalmeienklänge alleine werden da nicht helfen, definitiv. Also zunächst mal, du sprichst ja ganz konkret das Geißburg-Heim an. Also was das Geißburg-Heim angeht, ist ja gerade schon gesagt worden, am 14. September haben wir Kommunalwahl. Und am 14. September werden erstmal auf der politischen Ebene die Karten neu gemischt. Und am 27.9. hat der FC ein neuer Vorstand. Das ist doch eine Steilvorlage. Also da sag ich, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Und was ist der konkrete Plan? Und was muss man dann tun, um bei der Stadt Köln den Aufschlag zu machen? Am ersten Tag nach der Wahl muss dieser neue Vorstand Kontakt mit der Politik aufnehmen. Denn woran fehlt's? Wir haben es ja jetzt zuletzt gemerkt. Der Draht zwischen der Politik und dem FC, ja, der war zuletzt nicht gut. Auf einmal stehen wir da und sind Gott sei Dank großartige Aktionen vom Rathausplatz und müssen demonstrieren dafür. Mhm. Aber das Problem ist ja, dass wir in der Vergangenheit von der Politik mehrfach enttäuscht und überrascht sind. Ja. Woran fehlt das? Und dann sind wir wieder beim Brückenbauen an den entsprechenden Kontakten und an den entsprechenden Verbindungen. Das ist das Erste. Ab dem ersten Tag muss da Vertrauen wiederhergestellt werden und die neuen Spieler, Jörn hat es gerade gesagt, auf der Ebene der Stadt haben, und da stelle ich jetzt mal auch nicht sofort ein Interesse daran, mit dem FC, mit seinen 155.000 Mitgliedern in Konflikt zu geraten. Das ist das Erste. Das Zweite, und da wird alleine ein guter Draht nicht helfen, das Zweite ist der Knackpunkt Gleueler Wiese. Gleueler Wiese ist ein Thema, da gibt es Parteien, die sich positioniert haben, ja, und es gibt Parteien, die lavieren und es gibt Parteien, die sich für den FC positionieren. So, wir müssen also auf der ersten Stufe, und dabei bleiben wir, klar für die Gleueler Wiese Partei ergreifen und sagen, nach der Wahl gibt es eine politische Mehrheit, wo wir mit aller Kraft von Seiten des FC auch da eine Mehrheit für die Gleueler Wiese hinkriegen. Ja. Kriegen wir die nicht, und da werden wir ja fahrlässig, und da wird in der Öffentlichkeit aus meiner Sicht ein bisschen wenig drüber gesprochen, kriegen wir die nicht, dann dürfen wir nicht sagen, okay, jetzt haben wir verloren, und sagen, jetzt dann gibt es noch ein Gerichtsverfahren vom Oberverwaltungsgericht, wo ich davon ausgehe, dass wir Ende diesen, Anfang nächsten Jahres auch wieder was Neues bekommen, ja, einen neuen Hinweis. Und was wir aber brauchen, das ist ein Plan B. Ja, also wir können nicht einfach hergehen und sagen, wir streiten noch 6 Jahre, bis man mit der Gleueler Wiese weißer Rauch aufsteigt, sondern wir brauchen einen Plan B. Und was ist der Plan B? Das ist jetzt zu kleinteilig, um das jetzt hier im Detail auszuführen. Aber das sind die ja auch schon öfter mal genannten Satellitenplätze. Wir brauchen einfach für unser großartiges Jugendleistungszentrum brauchen wir Plätze. Und die Plätze gibt es in der Nähe des Geißbockheims, wo unsere FC-Spieler nicht kreuz und quer durch Köln fahren müssen. Ja, in einem Verein bin ich selbst Fußballtrainer, das ist Blau-Weiß Köln. Ja. Da gibt es einen zweiten Platz daneben. Dann gibt es die Kampfbahn, die jetzt immerhin auch schon mal die CDU gefunden hat, ja, in ihr auch schon mal genannt hat, die man ertüchtigen könnte. Und der FC selbst, übrigens nicht die Stadt Köln, sondern der FC, hat ja in Efferen ebenfalls noch
zusätzlichen Platz.
Nebenbei Bemerkung, wird keine Sau interessieren, ich sag's trotzdem, mein erster Fußballplatz, da habe ich gespielt. Also es ist doch ein Aschenplatz.
Ja, das ist so ein Zeichen, ja.
Und den Aschenplatz habe ich auch noch halb in den Beinen.
Und da, wenn ich das noch eben sagen darf, da liegt eine große Chance drin, dass der FC eben nicht sagt, wir sind nur der FC, sondern gemeinsam mit dem Breitensport. Ja, weil woran fehlt's denn in Köln? An allen Ecken und Enden fehlt es an Sportplätzen für die Jugend. Ja, und das ist doch etwas, wo wir als FC gemeinsam mit dem Breitensport, wenn wir Fußballplätze ertüchtigen, die dann dem FC helfen und wenn der FC außerhalb seiner Trainingszeiten diesen Platz nicht benötigt, was der Fall sein wird, dann auch noch zusätzliche Breitensportmöglichkeiten schaffen, dann haben wir in Köln alles gewonnen. Und das ist etwas, wo wir sagen, das ist ein Aufschlag, den es bislang noch nicht so gab.
Also es klingt ja danach, als hättet ihr eigentlich schon Plan A, B, C und auch D vorserviert.
Das Gute ist, wenn der Plan B auch nicht viel schlechter ist als der Plan A. Mir ist aber noch eine Sache wichtig. Wir bleiben wieder in dem Brückenbeispiel. Wir haben tatsächlich im Geisburgheim mit dem Philipp Thürhoff und dem Alexander Schmidt zwei Vertreter, die unheimlich gut das machen. Philipp Thürhoff nicht nur ein herausragend guter Finanzer, sondern der trifft genau den Ton. Es finden ja die Gespräche schon statt. Und auch in der Politik gibt es sehr viele, die nicht nur bereitstehen, die Brückenpfeiler zu bauen, sondern auch die Steine schon echt in der Hand haben. Das heißt, es gibt schon welche. Es fehlt halt noch diese Verknüpfungssteine. Und es war ja so in der Vergangenheit, man war kurz davor, schon Kompromiss zu haben, mit dem auch alle hätten gut leben können einfach. Und dann war es so, dass beide Seiten plötzlich aus welchem Grund auch immer ordentlich mal wieder den Hammer rausgeholt haben und erstmal wieder gesagt haben, ja, das geht auch noch besser. Und dann war es wieder dabei. Also wir kriegen das hin.
Hast du schon den Eindruck, dass du einen gewissen Zugriff zu den Politikern gefunden hast?
Nein, persönlich einfach ist es schon so, wir wissen natürlich schon, und es deutet sich heran, wenn gewählt worden ist, dass die Bereitschaft ja da ist. Und das eine ist tatsächlich in der Presse, das andere ist doch natürlich einfach, kann man einfach sich nur unterhalten. So funktioniert es ja, so muss es auch. Und das ist auch völlig okay. Man muss klare Standpunkte haben, da aber auch bleiben, sich nicht verbiegen, wie Jörg sagte einfach. Insofern auch deine Stärke bewusst sein. Also scheint mein Klänger, aber anzufangen ist nicht schlecht. Ist doch besser, als wenn man erstmal den anderen beschimpft. Also, und das macht ja aber auch keiner. Und deswegen ist die Basis gar nicht so schlecht. Und es schreit nach einer Lösung. Deshalb glauben wir, dass wir, wenn wir rankommen, das Thema tatsächlich ins Bauen kriegen.
Mhm. Wo wir gerade bei Steinen sind, damit wir jetzt auch thematisch das Projekt mitbesprechen, das Thema Stadionausbau und so weiter. Habt euch das auch auf die Fahne geklebt oder seid ihr da auf einer anderen Welle unterwegs?
So, wir haben ja viel Zeit, ne? Also das Thema ist super wichtig. Warum? Ja. Weil es natürlich Ticketing das Hauptthema ist. Du kommst einfach nicht mehr in den Kader. Und das Schöne ist, es wird ja nicht leichter, weil die Mitgliederzahl steigt im Zweifel noch. So, und du kommst als Normalbürger nicht ran. So, jetzt ist es ein begrenztes Gut. Und was ich jetzt ganz klar sagen würde, oder was wir sagen, wir wollen tatsächlich uns dran machen, sobald wir loslegen, mit einer richtigen Stadionstrategie. Es nützt ja nichts, wenn du sagst, von wegen, pass mal auf, wir zahlen viel zu viel Pacht und dann verlängern wir wieder und verlängern wieder und verlängern wieder. Sondern, weil das komplex ist, das Thema, wollen wir das wirklich mit den Mitgliedern intensiv diskutieren, in geeigneten Formaten. Es geht ja schon los, Eigentümer oder Pächter. Natürlich ist schöner, wir sind mal eigener Herr im Haus, muss man finanzieren. Lässt sich womöglich finanzieren, ja. Und zwar ganz wichtig, ohne dass nur über die Ticketpreise, haben wir auch von Vorgesprächen gehört. Die dürfen natürlich nicht das ganze Stadion finanzieren, die müssen im Rahmen bleiben. Aber es gibt natürlich für solche Sachen Modelle. Und wie gesagt, wir haben nicht, da haben wir nicht den Plan A und B fertig, sondern das wollen wir diskutieren. Und dann, mit wem du auch sprichst, hörst du überall von wegen, boah, geht nicht, wegen Statik. Ja, wir reden jetzt über den Ausbau. Ja. Oder es geht nicht hier mit Parkplätzen. Wir haben aber auch schon mal vor 61.000 Zuschauern in Müngersdorf.
Ich kann mich gut erinnern.
So, da war noch mal was. So, also da geht noch was. Und jetzt natürlich musst du ganz klar schon Lärmschutz, musst das Dach neu denken einfach. Und was wir tatsächlich gemacht haben, ist schon auch im Vorfeld schon mal durchaus mal Gedanken zu haben. Ist das eine Sache, die aus irgendeinem Grund gar nicht geht? Weil dann darfst du sowas nicht realistisch anfassen.
Und merkst ein bisschen, dass du eine Immobilien hinterher.
Ja, natürlich. Das ist natürlich nicht das, das erste, nicht verkehrt, erste Mal einfach. Und das bedarf es aber auch so. Du musst genau mit den richtigen die Themen angehen. Kannst Untergruppen bilden, kannst dann weiter schauen. So, und was wir auf jeden Fall schauen müssen, ist, neben dem großen Bild, ja, wo wollen wir tatsächlich, ich sage einfach mal, im Jahr 2048 spielen? Das sind ja über 100 Jahre. Und da musst du dir jetzt irgendwie Gedanken, das musst du jetzt anstoßen, weil das wird ja natürlich ein bisschen dauern. Und irgendwann für die Stadt Köln, das am Standort mal, auch Olympia mal zu denken. Ich glaube, das darf man ein bisschen größer denken, um das dann wieder kleiner zu sehen. Es gibt aber auch vielleicht die ein oder andere Idee, und dann bin ich gleich fertig, wo man vielleicht Soforthilfe schaffen kann durch smarte Umbaumaßnahmen, dass du tatsächlich zum Beispiel eine ganz vorsichtige Umwandlung von ein paar Sitzplätzen in Stehplätzen, weil alle 100 Plätze, die du dann noch zusätzlich generierst, helfen ja dabei, weil es Faktor 17 ist, ja. Mhm. Ich meine, du hast 200, 300, mal 17, das hilft mal wieder, ne? Abgesehen vom Ticketing einfach, aber da kommen wir nachher dazu, dass natürlich auch du die Verteilung dieses knappen Guts auch noch besser machen kannst.
Eine letzte Frage zum Thema Stadionausbau oder generell in dieser Thematik, die Finanzen dafür, würdest du woher holen?
Nein, Finanzen ist einfach so, dass das natürlich auch ein großes Thema ist. Du musst gucken auf die Erträge, die du machen kannst. Man kann Stadion ja eben nicht nur 17 Mal nutzen, sondern auch andere. Und das muss tatsächlich auch noch richtig geschaut werden. Aber Finanzen, das ist ja schön bei Immobilien, da schaffst du ja einen Gegenwert. Da gibt es grundsätzlich auch eine schöne, solide Fremdfinanzierung. Es gibt Modelle wie St. Pauli, dass du ja bezogen aufs Stadion was machen würdest. Aber wie gesagt, nochmal, da haben wir nichts Fertiges in der Schublade. Das wollen wir mit den Mitgliedern erörtern. Ja, geht's auch drum. Wir sind im Moment nicht Eigentümer, wir sind nur Pächter. Das heißt, es gibt verschiedene Schritte, die du da bedenken musst einfach.
Okay. Ja, ich denke, jetzt holen wir den Ulf mal wieder ein bisschen mit rein, weil es geht um das Thema Sport. Welche Probleme siehst du aktuell, die dringend bewältigt werden müssten?
Jetzt im Bereich Sport speziell? Ja, im Augenblick, glaube ich, ist die Herausforderung, also was wir auch in unserem auf unserer Homepage und auch unsere Ziele sind, dass wir zum einen Kaderwert steigern müssen. Das war ja eine Aufgabe, die sich in der Vergangenheit gestellt worden ist. Und wenn man sich die Kaderwertentwicklung anschaut, dann sieht man eindeutig, dass diese Kaderwertentwicklung jetzt nicht stattgefunden hat. Vielleicht ist mit dem letzten Transfer, vielleicht sind wir jetzt so, dass wir ein bisschen halt drüber sind, dass sie der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir den die Bereiche der Jugend, der Akademie weiter ausbauen möchten. Da wird hervorragende Arbeit geleistet. Aber am Ende ist natürlich eine Diskussion, dass wir es doch nicht mal schaffen, alle Jugendspieler dann so zu halten, wie wir uns das vorstellen, beziehungsweise dann auch mit einem Vertragswerk auszustatten, dass es auch nachher unsere Arbeit dann auch belohnt wird. Da sehen wir Herausforderungen. Im sportlichen Bereich sehen wir natürlich auch die Herausforderung, dass wir unsere erste Mannschaft der Frauen entsprechend etablieren. Also da sind Sachen, die wir angehen möchten und auch mit einem klaren Programm und klarem Ziel. Ich würde die drei Sachen einmal kurz ausführen, wenn es passt.
Zum einen, Zeit.
Genau, wir haben ja Zeit, also von daher, also die nächste Stunde, nein. Ja, weil es mir wirklich eine Herzensangelegenheit hat. Ich fange bei der Akademie an. Also wirklich mein Ziel und meine Vision ist so tatsächlich, dass wir das Aushängeschild wirklich in Deutschland werden. Wir haben hervorragende Trainer im Nachwuchsleistungsbereich. Ja. Man spricht immer über den Norbert Elger von Schalke. Ja, ich weiß nicht, wenn wir unsere beiden Trainer von U17 und U19 uns anschauen, wenn wir den Rute und den Manuel Hartmann sehen, also die sind da absolut auf dem Weg, da das abzulösen. Das heißt, die Leute wollen dann nachher unser Konzept vielleicht kopieren. Das heißt, ich habe ein Players-Care-Konzept geschrieben. Das heißt, wenn Spieler zu uns kommen, dass wir die jetzt nicht nur fördern in ihrer spielerischen Entwicklung, sondern ganzheitlich. Das heißt, dass sie ein Coaching kriegen, dass sie in Vertragswesen, dass sie selber mitbestimmt besprechen können, dass wenn es dann sportlich nicht reicht, was natürlich wichtig ist, weil eine Verletzung da ist, weil einfach die sportliche Leistungsfähigkeit in der Perspektive ist, dass sie dann nicht sagen, okay, danke, du gehst mal weg, sondern dass wir uns auch danach weiter drum kümmern. Ich bin selber Familienvater von zwei Söhnen und wenn mein Sohn im Leistungsbereich ist, klar wünsche ich mir, dass er ankommt, aber am Ende kommen nur 1% halt irgendwie an. Und wenn wir es dann halt schaffen, Argumente auch zu bringen, dass über den Sport hinaus am Ende der FC, wir haben so tolle Partner, wir haben so großes Netzwerk, dass wir diese Leute auch dann im Anschluss danach wirklich gut unterbringen, sei es mit einer Ausbildung, sei es mit einem Studium, sei es fördern. Und wenn einer sagt, möchte nicht, das super, aber wir haben ein Angebot. Das heißt, wenn jemand zum ersten FC Köln kommt, dann weiß er, es wird sich um ihn gekümmert. Und jetzt nicht nur sportlich, sondern ganzheitlich. Das ist ein kurzer Ausschnitt dazu. Das zweite ist dann der Aspekt, den wir gerade angesprochen haben, Kaderwert, Kaderwertentwicklung. Vielleicht einfach mal ein lustiges Beispiel zum Scouting. Es gibt Scouting-Berichte und ich komme ja sehr, sehr viel in allen Nachwuchsleistungszentren rum. Ich frage, wie macht ihr Scouting? Und da ist zum Beispiel ein Spieler verpflichtet worden, der am Ende überhaupt nicht performt hat. Dann hat man gefragt, wie kann das halt irgendwie sein? Und da war es tatsächlich so, dass in Bulgarien zum Beispiel die Notenskala eine ganz andere ist als in Deutschland. Das heißt, wenn man in Bulgarien eine 6 verteilt, ist es die beste Note und in Deutschland ist es ja nicht die beste. So, dann hat er auf seinem Scouting-Bericht halt geschrieben, der Spieler ist eine absolute 1, in Deutschland eine absolute 6. Ja, und das sind so Kleinigkeiten. Das heißt, ja, ihr lacht drüber, aber bitte, wenn man sagt, dass ja, so ein
klassische FC-Verpflichtung.
Ein gutes ist, das weiß ich jetzt nicht, also das, aber genau das sind die Prozesse, die wir uns auch um Kaderwertentwicklung halt anschauen können, um auch zu schauen, wie sind die Prozesse? Viele sagen immer, ja, hier wissen. Nein, es geht um präzise Abläufe, es geht um präzises Berichtswesen, es geht um ein einheitliches Berichtswesen, dass solche kleinen Fehler zum Beispiel erst gar nicht auftreten. Ja. Sodass man auch Perspektive, auch im Markt, auch Entwicklung dann sich genau halt anschaut. Also das wäre der zweite Punkt, die Kaderwertentwicklung, dass man wirklich in einem systematischen Scouting, und das möchte ich wirklich nochmal ausführen, weil ich bin ja bei der Nationalmannschaft und da spielen ja die besten Talente U17, U19, U20 und wenn wir dann so ein Länderspiel haben, dann sitzen alle Scouts auf der Tribüne, von Leverkusen, von Dortmund, von Schalke, ne, also wirklich alle und am Ende sagen ganz viele, oh, der ist halt irgendwie gut. So, jetzt müssen wir überlegen, wenn wir auch eine Perspektive daraus sehen, wie kriegen wir diesen Spieler? Und da müssen wir halt mehr bieten, halt entsprechend nur den finanziellen Anreiz, sondern dass wir eben dieses Players Care aufzeigen, dass wir auch zeigen, wie die Entwicklung dann entsprechend aussehen kann. Das sind so zwei Aspekte. Und deswegen würde ich gerne als Vision, dass wir wirklich Leute gucken, hey, wie machen die das beim FC, dass die Leute bekommen, dass die bleiben, dass der Kaderwert sich systematisch entwickelt. Und das sind wirklich zentrale Bausteine. Und ich habe ein sehr präzises Scouting-Konzept. Und das geht einfach nicht darum zu sagen, so muss es gemacht werden, sondern dass man mit den sportlich Verantwortlichen in den Austausch geht, einfach meine Erfahrung, dann mit deren Challenge. Und wenn dann schauen, dann kann ich halt gucken, oh, einfach Fragen stellen. Wie sieht's da in dem Bereich aus? Warum habt ihr das so gemacht? Und dass man diesen Prozess von Andenken anregt. Mhm. Dazu gehören Aspekte, dass wir Trainerentwickler haben, dass wir auch unsere Trainer von außen coachen. Also nicht nur die Spieler, sondern dass wir auch die Trainer entwickeln. Weil am Ende, wir haben ganz tolle Trainer, aber wir wollen natürlich auch unseren eigenen Trainernachwuchs fördern. Dass wir auch dann idealerweise aus eigenen Reihen nachwuchs setzen worden. Und dass diese Schnittstelle, die wir jetzt häufig haben, da haben wir schon die ersten Schritte, die wir richtig gegangen sind, aber dass wir diesen Bereich ausbauen und dass wir einfach da auch sogenannte Übergangstrainer entwickeln, die gerade in diesen Schnittstellen, das sehe ich in der Vorbereitung, schaut auf die Instagram-Profile von den Spielern, die posten dann total stolz, dass sie irgendwo auswärts mit irgendjemandem trainieren. Und ich denke, das sollte eine Aufgabe von unserem Verein sein, dass diese Begleitung auch in diesen Phasen gegeben oder zumindest gewährleistet ist, dass wir ein Angebot schaffen. Und darum, das wäre so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist natürlich unsere tollen Frauenmannschaften. Ja, wir sind jetzt in der Bundesliga jetzt mehrere Jahre letztendlich auch geblieben. Und das muss aber auch jetzt sehen, dass wir nicht, letztes Jahr, weil nur einer abgestiegen ist und so weiter, jetzt wird er um zwei erweitert, dass wir auch da Schritte in die richtige Richtung machen. Und das fängt auch im Nachwuchsbereich an. Das fängt auch bei den Mädels an, dass sie gute Trainingsbedingungen haben. Das bedingt auch, dass sie da ausgebildete Trainer halt bekommen. Und dafür möchten wir uns auch aufsetzen, dass diese Auswuchs, und das ist der letzte Punkt dann, wie gesagt, ihr habt ja gesagt, ihr habt Zeit, also ja, ich könnte jetzt, können wir gerade. Wir müssen ganz klar diese Strategie für uns festlegen, mit den Verantwortlichen, mit den Fans, wollen wir Make or Buy machen. Das heißt also, wollen wir entwickeln, zu welchem Anteil? Das kostet natürlich, wenn ich Spieler entwickeln möchte, wenn ich die Person halt irgendwie habe, dann hängt da ein Preisschild dran. Aber wenn das der Weg ist, dann ist es eine Make-Strategie. Im Augenblick haben wir in vielen Bereichen, beim Lizenzbereich, haben wir viel gebeit, ne? Also auch das ist natürlich absolut notwendig. Gar keine Frage. Ja, aber die Frage ist dann, wie ist denn da tatsächlich jetzt auch das Verhältnis zueinander? Und das, darüber muss man diskutieren. Und auch da, finde ich, haben wir einen schönen Weg jetzt, dass wir auch die Professionalisierung im Frauenbereich stärker zugenommen haben. Wir haben auch da tolle Trainerinnen. Und das muss bis in den Jugendbereich vom Zweitspielrecht für Mädels, was sie dann haben, auch das muss systematisch gefördert werden.
Ja.
Und das wäre jetzt so eine etwas längere Antwort, aber wie gesagt, gerne so zum Ausführlich.
Also ja. Ich habe nur trotzdem noch eine Nachfrage. Deswegen ganz kurz, wenn es in den sportlichen Bereich geht, und ich meine, ich bin da jetzt schon doch am ehesten bei der Lizenzspielermannschaft.
Ja.
Also, die kam jetzt gar nicht so vor. Das kommt natürlich irgendwann da an, das ist mir klar. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel so eine Situation entsteht, wie wir sie jetzt auch im letzten Jahr hatten, Aufstieg könnte in Gefahr sein. Ich hoffe nicht, dass wir nochmal aufsteigen müssen, aber gut.
Genau.
Aber du weißt, was ich meine. Ne? So eine Situation, da wirst du derjenige sein, der das natürlich mit den beiden zusammen entscheidet, aber du mit der Hauptexpertise im Sportbereich würdest dann schon, sag ich mal, den finalen Punkt treffen. Wäre das dann dein Ding oder macht ihr das dann, erklär mal.
Also klar, die Frage ist völlig berechtigt und erstmal ist keine One-Man-Ulf-Show, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir würden natürlich verschiedene Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen, berücksichtigen. Das heißt, man spricht natürlich in erster Linie mit den sportlich Verantwortlichen, in dem Fall im Augenblick aktuell der Sportdirektor. Ja, und dass man mit den Leuten dann zuerst mal schaut, wie sehen sie diese Situation, weil sie sind erstmal operativ dafür verantwortlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Also von daher sind wir natürlich dann am Ende und das ist ganz klar, wir würden dann auf der Geschäftsführerebene dann zuständig dann sein und da muss man da tatsächlich schauen, ob man dann da Veränderungen dann anbringt, weil wir den Trainer nicht entlassen können, weil das einfach gar nicht vorgesehen ist, weil wir dafür nicht zuständig sind. Und natürlich bin ich in dem Fall, dass ich in Expertise halt einbringe, aber selbstverständlich würde man natürlich in solchen schwerwiegenden Sachen auch mein großes Netzwerk halt aktivieren und dann punktuell logischerweise Expertise, die mehr Erfahrung vielleicht in dem Bereich haben, dann natürlich dann auch zu Rate ziehen. Das finde ich schon extrem wichtig. Und da kann man gucken, wem man da vertraut. Und das würden wir auf jeden Fall mit einbinden. Aber da auf jeden Fall vielleicht nochmal, wie gesagt, das ist keine One-Man-Show, würde ich das gerne an den Jörg nochmal weitergeben.
Genau.
Darf ich einmal ganz kurz...
Er soll auch nicht so entspannt werden.
Ich hatte mir das Mikro gerade schon gesprochen, weil der Ulf eine Sache natürlich mir total erklärt hat oder uns total geflasht hat. Dieses Players Care. Ja, es ist doch eins festzustellen. Die Fans, bevor sie was anderes machen, woanders hingehen, hacken sich die Hand ab. Bei den Spielern haben wir es nicht so geschafft, diese Identifikation hinzukriegen. Ja, so, und woran liegt das denn einfach? Und das ist genau dieses Care, dass du nämlich die Spieler unterstützt. Nicht, wenn sie zum Beispiel verliehen sind, 3 Tore geschossen haben, da rufen sie alle an. Nee, du musst den Spieler, wenn er irgendwo ausgeliehen ist, wenn er in der 12. Minute ausgewechselt worden ist, wenn er eine Verletzung hat, wenn irgendwas ist, wenn es nicht so gut ist. Oder hast die Eltern mal mit da, ja? Hast die Eltern da, lädst die mit ein und kümmerst dich da auch da. Und gerade dann, wenn nicht alle anderen anrufen, das sind ja die Situationen, wie im richtigen Unternehmen auch. Du musst dich wirklich kümmern darum. So, und dann ist meine These oder das Ziel wäre ja dann, dass die Eltern, dass der Spieler, wenn der Spielerberater vorschlägt, geh doch mal irgendwo anders hin, auf komische andere Zweitligisten oder sowas, dass die eher den Spielerberater rauswerfen, als dass sie den Verein wechseln. Und das ist genau dieses Thema, was Ulf hat. Deswegen wollte ich das einmal zwischenmachen, dass sie auch schnell mal...
Ja, und einen Satz noch, weil das hat der Ulf jetzt in seiner Bescheidenheit nicht gesagt, aber wenn du vorhin angesprochen hast, wie würde das denn bei uns im Vorstand dann entschieden, wie würden wir bei Meinungsbildung sein, wenn es um das Thema Sport geht? Ja, ich wäre verrückt. Also ich maße mir schon an, Ahnung von Fußball zu haben.
Meistertrainer,
ne? Ich trainiere eine U19 im Breitensport, aber ich kann mich doch an der Stelle nicht mit einem Ulf vergleichen, dass wir im Vorstand einen jemand haben, der eine A-Lizenz als Trainer hat, ja, der im Trainerteam der U20-Nationalmannschaft ist, der schon mal mit unserer U17-Nationalmannschaft ist. Ja, da wären wir jetzt verrückt, wenn der Jörn und ich uns anmaßen würden, hör mal, wir überstimmen jetzt den Ulf. Ja, da ist doch klar, wer da bei uns im sportlichen Bereich den Hut auf hat.
Absolut. Ich denke mal, der Julian... Ich wollte den Julian erstmal, bevor du deine Fragen stellst, wollte ich dich mal fragen.
Ja.
Was hast du denn so für einen ersten Eindruck bisher? Als Mitglied, als Neumitglied, wenn man das sagen darf.
Ja, sehr gut. Das Wichtigste ist noch
die
Kartenfrage, die muss noch geklärt werden, weil ich glaube, da gibt's gar keine Ideallösung, weil immer mehr Mitglieder einfach da sind und die Karten und die Stadien in Deutschland werden ja jetzt nicht von heute auf morgen doppelt so groß. Hm. Aber generell, mein erster Eindruck ist sehr positiv. Ich würde aber trotzdem gerne noch das nachfragen. Also ich kann verstehen, dass man eine höhere Bindung schaffen will, gerade für die Jugendspieler. Aber ehrlicherweise, wenn man jetzt auch mal den Raum Köln verlässt, ist das ja bei den anderen Mannschaften jetzt nicht groß anders. Also es ist ja jetzt kein hausgemachtes FC-Problem. Das wird zwar häufig hier so berichtet, aber du kannst eigentlich zu jedem Verein gehen und gucken, wie die Bindung ist von Jugendspielern. Und die ist eigentlich nirgendwo wirklich besser. Beim FC war sie jetzt ja sogar notgedrungen gut letztes Jahr durch die Transfersperre. Deswegen, also ich kann den Ansatz verstehen. Ich glaube nur nicht, dass man den so im Endeffekt komplett verfolgen kann, also auch mit der Aussicht auf berufliche Ziele etc., weil so wie ich die Spieler teilweise kennengelernt habe, versuchen sie es trotzdem lieber noch 5 Jahre über irgendeine Regionalliga und haben diesen Traum, endgültig noch Profifußball zu spielen. Deswegen ist es, glaube ich, schwierig, die damit zu packen, also mit diesem Punkt.
Ja, stimme ich dir in Teilen zu. Also fangen wir zuerst mal an. Dadurch, dass ich seit über 13 Jahren bei der Nationalmannschaft exakt mit diesen Spielern wirklich arbeite und ich weiß nicht, du machst ja auch Sport.
Aber das sind natürlich auch die Top-Top-Spieler, die in den U-Nationalmannschaften
sind. Das ist richtig, das ist absolut richtig. Aber bleiben wir jetzt mal dabei, wenn du mit denen Sport machst, dann erzählen die, was denen wichtig ist. Und da glaube ich nicht, dass ein Top-Top-Nationalspieler sich menschlich unterscheidet von jemandem anderen Bereich, was ihm wichtig, was die Werte auch in dieser nennen wir Generation Y, Z, egal in welchem Jahrgang sie jetzt gerade halt sind. Und da habe ich ganz genau zugehört über mehrere Jahre. Also da würde ich insofern dann halt schon widersprechen, dass ich dann schon weiß, was ihnen wichtig ist. Und ich rede jetzt auch nicht über andere Vereine, sondern für uns. Und genau deswegen muss es uns ja auch gelingen, ein Alleinstellungsmerkmal zu erzielen. Ja. Und weil man das jetzt auch schon sieht, da hilft natürlich so eine deutsche Meisterschaft, dass wir jetzt hier dieses Top-Talent dann halt aus Hertha verpflichten können und so weiter. Deswegen würde ich schon sagen, wir können immer sagen, die anderen haben es auch nicht geschafft, deswegen machen wir es auch nicht so. Ganz im Gegenteil, sondern wir wollen es deswegen auch machen. Und werden wir deswegen alle Spieler behalten? Nein. Aber ich sag, wenn du ganzheitlich aufgenommen wirst, was Jörn gerade gesagt hat, mit der Familie, mit dem Umfeld und nochmal, wenn das Beispiel, was du gerade genannt hast, wenn dann nachher jemand sagt, ich möchte lieber 5 Jahre in der Regionalliga noch versuchen, dann ist doch super. Dann sagen wir als 1. FC Köln nicht, Junge, klasse, ne? Du weißt, bei uns warst du da, danke für deine Arbeit und ich möchte gern, dass jeder Jugendspieler, egal wo es ist oder auch jeder, der von unserem Verein weggeht, mit einem Blumenstrauß durch die Tür verabschiedet wird. Wenn wir das schaffen, weil eins kann ich dir sagen, in der Kabine sprechen die Jungs sehr wohl, wie sie im Verein behandelt worden sind. Und dann sind diese Top-Top-Spieler und die sagen bei Verein A, ey, der Trainer, weißt du, was der mir gesagt hat? Und weißt du, was die anderen fünf dann sagen? Da bin ich mit meinem Berater, zu dem Verein möchte ich halt irgendwie nicht.
Also es geht sehr viel auch drum, was neben dem Platz jetzt mehr absolut passieren soll, anstatt auf dem Platz, weil absolut da die Arbeit schon gut ist
bisher. Absolut, ne? Also ja, da kann man optimieren, aber das ist, was ich meine, einen ganzheitlichen Ansatz, ne? Und das ist nochmal, mit der Ausbildung ist ein Aspekt, aber alles andere, sie auch zu befähigen, zu resilienter zu machen, auch dann wirklich zu sehen, da kümmert mich. Also ich glaube, viel schwerer, wenn man in der Familie sich wohlfühlt, dann zu gehen. Natürlich, wenn da nachher einer schneller wächst, sag mal so schön, als der Verein, dann ist doch toll. Dann sagen wir, freuen wir uns, danke, wir können jetzt gerade keine 30 Millionen Vertrag halt bieten, aber dann kriegen wir halt eben die 20 oder 10, was auch immer, als Ablöse und dann ist das doch auch fein. Dann finde ich das auch völlig in Ordnung, dann freuen wir uns doch da wieder, wir aus unserer Akademie jemanden nach oben gebracht haben, der nachher sagt, hey, beim 1. FC Köln war es großartig, weil das darf man nicht vergessen, dieses untereinander reden. Ja, das fängt von den Gehältern halt irgendwie an, sonst halt irgendwas über die Betreuung, um die Wertschätzung im Verein. Das hat dafür geführt, dass vielleicht der ein oder andere, und das muss man wirklich schauen, im Einzelfall nicht dann tatsächlich geblieben ist.
Ja, ist gut, dass es nochmal herausgestellt wurde.
Ja, das muss auf jeden Fall, das war sehr gut. Ich muss aber auch noch eine Zuschauerfrage loswerden, weil ihr habt ja auch Fragen gestellt und uns geschrieben. Ob wir sie alle unterkriegen, wird schwierig. Also bitte verzeiht uns, wenn wir es nicht ganz schaffen. Aber eine, die passt jetzt in das Thema rein. Wie wollen Sie, fragt Norbert, da war das Ben leider kein Nachname dabei,
ja,
wie wollen Sie bei Transfers Fehlinvestitionen wie zuletzt Adamyan oder Rondic verhindern?
Ja, also erstmal finde ich großartig jeden, der Fragen stellt, weil der zeigt Interesse und dafür wirklich, wirklich Dankeschön. Das finde ich wirklich schön. Das sind ja Menschen, die sich da Gedanken machen. Und
kommen noch mehr.
Okay. Also es ist mehr gut, wenn ja, die haben selber festgestellt, wir haben durch unseren Newsletter versandt, haben wir ja auch ganz, ganz viele Fragen von Mitgliedern, die wir drei alle persönlich beantwortet haben. Und wenn du da 300 mehr jetzt wirklich persönlich Hand schreibst, weil wir kein Office, kein Büro und sonst irgendwas haben. Deswegen, also das waren schon bunte Abende. Also wenn ich ein bisschen Augenringe habe, dann wisst ihr, aber jetzt kommt. Ich mache es total gerne, weil das dann tatsächlich großartige Arbeit ist. Und ich habe das gerade so ein bisschen halt schon ausgeführt, ne? Also man muss dann ganz konkret halt schauen, wie war der Prozess, der dazu geführt hat, dass diese Spieler verpflichtet worden sind. Das sind zwei Aspekte. Das eine ist einmal das Scouting, also was hat dazu geführt, 6-1, nur mal als Beispiel, ne? Also dass dazu geführt wird. Das heißt, unser Ziel ist eine vernünftige Datenanalyse dann tatsächlich machen. Das heißt also auch da die Voraussetzungen zu schaffen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, weil ich ein normales Mitglied bin wie ihr, ich weiß nicht, was da schon alles halt ist, aber ich möchte es mir halt einfach angucken. Dann brauchen wir ein vernünftiges aus der Datenanalyse, weil einer 100% Passquote hat. Ja, wenn er den Ball hier schön auf dem Ascheplatz immer hin und her gespielt hat, hat er auch 100%, aber den wollen wir ja dann am Ende nicht. Ja, aber man muss die Daten auch richtig auswerten natürlich, und analysieren können. Ja, und viele sagen immer, ja, guck mal, was er für eine Zweikampfquote hat, was er für eine Laufquote hat. Ja, ist er darin mal 10 mal auf Toilette gelaufen, hat deswegen 10 Kilometer mehr als die anderen. Also man muss schon wirklich gucken, also wo und wie ist er halt auch gelaufen. Dazu brauche ich ein vernünftiges Datenmodell. Das heißt, darum kommt ein Spielscouting. Das heißt, wenn wir Leute aus den Daten entwickelt haben, dass wir dann einfach schauen, wie ist denn in der reellen Spielsituation, dann kommt das Live-Scouting und zum Live-Scouting gehört dann, dass man das gesamte Umfeld abholt. Weil ich sage mal, wenn wir jetzt irgendjemanden haben aus einer anderen Kultur und so weiter, man muss ja auch schauen, passt der dann auch für sich selber, also dass er sportlich passt. Das ist ja gar keine Frage, aber wir haben immer einen Dreiklang beim Menschen. Wir haben die Aufgabe, das ist das Fußballspielen. Aber wir haben eine Person, fühlt die sich jetzt hier wohl? Erinnert euch alle an den ersten Brasilianer, der danach an der Schneeallergie assessiert worden hat. Nee, ihr kennt halt die Geschichte halt alle. Ja. Und dann ist natürlich auch der Umweltfaktor. Das heißt, fühlt er sich jetzt wohl? Hat er seine brasilianische Gemeinschaft und sonst irgendwas? Das muss man beim Transfer berücksichtigen. Und wenn wir das dann haben, dann ist der dritte Punkt oder der zweite jetzt in der großen Säule, ist natürlich insgesamt die Vertragssituation, das Vertragsmanagement. Das heißt also, da muss man auch ganz systematisch halt reinschauen, warum. Und wie gesagt, ich kenne die Zahlen jetzt auch nur aus der Presse, weil wir sind ganz normale Mitglieder, wie auch alle. Aber wenn man dann halt liest, 4,5 Jahre, dann würde ich gerne wissen, was hat dazu geführt? Vielleicht hat er einen 4,5-Jahres-Vertrag, aber wenn er nicht spielt, kriegt er im letzten Jahr nur noch 50.000. Dann sind 4,5 Jahre auch völlig unproblematisch, in Anführungszeichen, weil man in die Perspektive entwickelt hat. Und deswegen finde ich es immer sehr schwer und sehr gefährlich, über Vertrag, Konstellation und war das ein Fehleinkauf oder nicht, wenn man die Rahmenbedingungen nicht hat. Und da müssen wir schon in der Kommunikation gucken, dass wir zum einen die Persönlichkeitsrechte des Spielers wahren, aber zum anderen auch ganz klar unsere Strategie nach außen hin tragen. Und da ist wieder ein Thema Kommunikation Und da, glaube ich, haben wir ein großes Potenzial, das auch so zu darzustellen, dass man vielleicht auch mal so einen Prozess, dass er nicht irgendwie mirakulös in der Küche und irgendeiner hat angerufen. Ja, wir wären natürlich dann nicht unsere geheimen Datenbanker halt auch mal, aber alle anderen Vereine, wo ich war, die sind offen, die haben gesagt, hier, guck, so sieht das halt irgendwie aus. Und das würde ich ganz gerne damit reinbringen. Und dadurch, glaube ich, kann man das Risiko vermindern, dass solche Fälle nochmal eintreten.
Okay. Ich würde gerne den Jörg jetzt mal wieder, der entspannt sich viel zu sehr. Würde ich gerne mit einem Zitat konfrontieren. Das war in Bergheim bei einem Fanclub. Ne? Dann kam auch viel auch euer Name und dein Name. Da hieß es aus irgendeiner Ecke, der Alvermann, das ist doch der die ganze Gremien abschaffen will. Also kann man das einigermaßen so wiedergegeben. Vielleicht kannst du da mal, deine Aufgabe wird natürlich, glaube ich, eher in diesem Bereich sein. Was hast du vor? Du hast einiges mit dem FC vor, habe ich gelesen.
Ja, absolut. Also ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich bin Fachanwalt für Sportrecht. Das heißt, dass ich, was ich seit über 20 Jahren mache, ist Vereine, Profisportclubs beraten und dann natürlich auch auf die Strukturen zu schauen. Das ist mein Home-Turf, wo ich mich auskenne. Und es wäre eine der Motivationen, weswegen ich meinen Hut in den Ring geworfen habe, dass ich sage, auch da kann in meinem Herzensverein was besser gemacht werden. Und wenn man sich's mal konkret anschaut, nein, keine Angst, ja, ich werde nicht alle Gremien abschaffen.
Den Mitgliederrat abschaffen, hat er auch noch gesagt.
Ja. Den Mitgliederrat abschaffen, ja, das haben wir noch nicht gehört, aber kurz. Worum geht's? Also ich denke, da habe ich bislang auch bei all den Fanclub-Veranstaltungen irgendwo Widerspruch bekommen. Der FC hat derzeit eine extrem unübersichtliche Gremiensituation. Wenn man mal sagt, wer steht denn wo? Wir haben eine Mitgliederversammlung, wir haben einen Mitgliederrat, wir haben einen gemeinsamen Ausschuss, wir haben einen Aufsichtsrat, wir haben einen Beirat, wir haben einen Gesellschafterausschuss, wir haben eine Wahlkommission, wir haben eine Geschäftsführung. Dass sich da mal jetzt ein normales Mitglied, der nicht vielleicht eine juristische Vorbildung hat, zurechtfindet, ja, und auch ich sage, ich musste auch zweimal drauf schauen, um das im Einzelnen nachzuvollziehen. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist. Und das hat beim FC alles eine Geschichte. Die Satzungsreformen, die wir 2012 hatten, die Ausgliederung in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien 2001. Nur, wir sind jetzt im Jahr 2025. Und was mir wichtig ist, das ist auch das, wie ich berate, ja. Wichtig ist, dass die Leute es verstehen, weil es trägt auch zu Akzeptanz bei, wenn die Leute transparent sehen, wie ist dieser Verein strukturiert, ja, wie ist dieser Club strukturiert, verstehe ich, was da abläuft. Und wenn Entscheidungen, und das wird im Profisport immer passieren, wenn Entscheidungen getroffen werden in Gremien, die nicht für die Mitglieder und für die Fans transparent sind, dann erhöht das nicht gerade die Akzeptanz. Konkret, was glaube ich, was man bei den Gremien konkret verändern kann, wir haben zwei Themen, wo ich sage, das ist wirklich notwendig. Erstens, schon bei der Bezeichnung der Gremien müssen wir wissen, woran wir sind. Ja, und ich will den Mitgliederrat überhaupt nicht abschaffen. Nur, das merke ich in den Diskussionen ständig, viele wissen gar nicht, was eigentlich die Zuständigkeit dieses Mitgliederrates ist. Der Mitgliederrat ist nämlich das Aufsichtsgremium im Verein. Ja. Ich höre immer den Satz, ja, der Mitgliederrat vertritt die Mitglieder. Wenn man in die Satzung des FC schaut, was ist die Aufgabe des Mitgliederrates? Den Vorstand zu beaufsichtigen, zu kontrollieren, ja, und dann einen Vorschlag und auch nur einen Vorschlag, ja, zu machen für ein Vorstandsteam, was dort gewählt werden kann. Und den will ich natürlich nicht abschaffen, weil es wäre doch ein Wahnsinn, wenn in einem Verein mit 155.000 Mitgliedern wir sagen, wir wollen kein Aufsichtsgremium für den Vorstand haben. Könnte ich ja sagen, wunderbar, ja. Da wird immer gesagt, ja, sowas wie Mitgliederrat gibt es nicht. Aber doch, schauen Sie, wenn ich mir im deutschen Profisport umschaue, ja, schauen wir mal einen Verein, wo es mit so viel Mitgliedern wie beim FC gibt es ja nur ganz wenige, aber auch wenn sie einen Verein mit 10.000 Mitgliedern haben, dann gibt es natürlich ein Aufsichtsgremium für den Vorstand. Und das muss natürlich auch hier behalten werden. Nur was ich möchte ist, dass die Leute es auch verstehen. Und deswegen treten wir an und sagen, dieser Mitgliederrat muss nicht Mitgliederrat, sondern Aufsichtsrat heißen, damit die Leute auch verstehen, was er macht. Das trägt nämlich zur Akzeptanz bei. Ich will aber nicht nur Gremien umbenennen, sondern ich will auch ganz konkret mir die Strukturen anschauen und sagen, braucht es das? Nächstes Beispiel, gemeinsamer Ausschuss. Ja, es ist ja auch da absolut sinnvoll. Ich habe gerade über das Aufsichtsgremium im Verein gesprochen, dass wir auch in der Profisportkapitalgesellschaft, die wir derzeit, wie ich finde, in der unglücklichen Rechtsform haben, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, dass es auch dort ein Aufsichtsgremium gibt. Nur mir kann doch keiner erklären, warum wir in einer Kommanditgesellschaft auf Aktien bereits einen Aufsichtsrat haben, wo ich sagen würde, wenn die Profisportgeschäftsführung ja eine Entscheidung treffen muss von großer Tragweite, wo man normalerweise in einem Wirtschaftsunternehmen und in den meisten anderen Profisportclubs dann einen Aufsichtsrat fragt, warum wir sagen, nein, die fragen nicht den Aufsichtsrat, sondern wir bilden noch ein zusätzliches Gremium, das heißt gemeinsamer Ausschuss, was dann auch noch sehr heterogen besetzt ist. Ich habe überhaupt nichts dagegen, es vielfältig zu besetzen. Das sind sieben sind es. Ja, ja. Zwei Vertreter des Mitgliederrates, die drei Vorstandsmitglieder, der Aufsichtsratsvorsitzende, der Beiratsvorsitzende. Ja. Das ist derzeit die Struktur, wo ich sage, es macht zutiefst Sinn, dass, ich nehme jetzt nur ein Beispiel heraus, dass ein Lionel Zuck mit seiner ganzen Erfahrung, mit seiner ganzen Bau, dass der in einem Aufsichtsgremium sitzt und sagt, pass mal auf, den bindet man mit ein bei tragfähigen Entscheidungen. Ja? Ja, ja. Warum brauche ich dafür noch ein zusätzliches Gremium, einen gemeinsamen Ausschuss? Warum bilde ich dann nicht einen Aufsichtsrat in der Kommanditgesellschaft auf Aktien, der dann eben nicht nur bestehen darf aus drei Vorstandsmitgliedern plus einem Aufsichtsratsvorsitzenden? Der muss dann erweitert werden. Dann habe ich schon mal ein Gremium gespart und ich kann dann auch, und das ist nicht klein zu reden, dann kann ich einem Fan, einem Mitglied auch erklären, warum dieses Gremium die Entscheidung getroffen hat. Wenn ich jetzt sage, und das wird uns beim FC immer passieren, dass Fans und Mitglieder nicht zufrieden mit den sportlichen Entscheidungen sind.
Ja. Das war der 100%, wenn wir nie haben.
Das nur
wird so sein.
Ja. Ja, wenn die Mitglieder dann sagen, ja, das hat ja gemeinsam, das wurde im gemeinsamen Ausschuss entschieden, aber keiner weiß, wie denn genau dieser gemeinsame Ausschuss und welche Funktion er hat, dann trägt das nicht zur Akzeptanz bei. Und deswegen sage ich, Aufsichtsrat, das verstehen die Leute. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Wir haben ja noch ein paar Themen noch zusätzlich, um wenn wir gleich Zeit haben, auch gerne. Ja.
Das kommen wir sicher noch zu, automatisch.
Aber wir brauchen einen FC, den jeder versteht. Und das ist eines der zentralen Anliegen, die wir haben.
Das ist ein guter Satz, ein FC, den jeder versteht. Den finde ich gut. Jetzt will ich den Jörn nochmal was fragen. Und zwar, es gibt natürlich immer Mitglieder, ich habe jetzt auch mehrere Fragen, ich lese jetzt nicht vor, von wem sie alle sind, denke ich mir nach, es kostet einfach zu viel Zeit, jetzt alles nachzugucken, hier den Papierwurst, deswegen mache ich es so. Deine Tätigkeit jetzt in Offenbach zum Beispiel, ne, und auch für den HSV, die ist halt auch nochmal hinterfragt worden und das hätten die Leute nochmal ein bisschen genauer erklärt, was da genau gewesen ist und warum es jetzt beim FC anders.
Ja, gerne einfach. Es ist so, dass ich mich mit Investments einfach wirklich auch auskenne. So, das habe ich gemacht und das ist gut. Weil wenn man weiß, wie Investoren ticken, kann man das gut handeln.
Ja.
So und ganz konkret in Offenbach war es so, dass tatsächlich mich Dieter Müller damals gefragt hatte, kann man nicht helfen. So und wir haben uns das angeschaut, Offenbach, Kickers Offenbach, Traditionsverein, vierte Liga. Und es ist tatsächlich gelungen, dann ein kleines Bündnis zu schmieden aus Leuten einfach, die ganz im Hintergrund dem Verein Kickers Offenbach helfen wollten. Es war auch nicht so, dass dann die Anteile gekauft wurden von dem Verein, sondern von einem anderen Investor. Und das ist aus meiner Sicht sehr, sehr solide geholfen, um im Hintergrund stabilisierend zu wirken. Das war Offenbach. Offenbach hatte hohe Schulden und es hat einfach extrem geholfen, das Überleben zu sichern. Sonst wäre wieder Zwangsabstieg, fängt man wieder ganz unten an.
Ja, ja.
HSV?
Darf ich ganz kurz, du kannst ein kleines Stück nach vorne, weil du reißt uns irgendwann da die Wand hin.
Oh, nein. Gerne nach vorne, gerade bei dem Thema muss man nach vorne.
Guter Hinweis. Die ist echt, aber das fällt dir dann irgendwann da drauf. Wir kriegen wahrscheinlich ein paar Klicks mehr dadurch, aber
einen rechtzeitigen Hinweis.
Ja, jetzt war der HSV, oder?
Und HSV, ganz andere Situation einfach. Ich habe in Hamburg ja gearbeitet, war im Umfeld einfach des HSV nicht tätig, sondern einfach dabei. Und es ist so, dass dort eine Idee entstanden ist, einfach die Anteile von Herrn Kühne in andere Hände zu geben. So ähnlich wie in Offenbach, nur viel kleiner, in ein Bündnis. So, und da habe ich tatsächlich mitgeholfen, so ein Bündnis aufzusetzen. Es war aber nicht irgendwie finanzielle Beteiligung oder sowas, sondern eher beratend. Im Berateteam waren auch echt interessante Leute, wieder viel gelernt. Es waren zum Beispiel dabei Haas Fahmy, der war bei Arsenal London CFO. Es war dabei Jason Rosenfield, das war der Datenguru von Arsenal London. Also wirklich gute Leute. Das war ein Versuch einfach dabei. So. Und jetzt ist ja natürlich die große, große Frage, ja, wenn er das sowas gemacht hat, ja, was ist in Köln anders? Warum sagt er von wegen, in Köln ist das nichts? Und da muss man einmal gucken, was ist denn aus Investorensicht einfach immer dasselbe? Ein Investor, und das ist gar nicht böse, der möchte für sein Kapital was haben. So, entweder möchte er Rendite haben, das heißt, erstmal ist schon mal so ein Investment teures Geld. Ja, ist ja schade, wenn man dem Investor regelmäßig was geben muss. Das zweite Thema ist aber, meistens will der Investor auch Einfluss. So, und was ganz anderes, letztendlich ist ja ein Sponsor in Anführungszeichen auch irgendwo ein Investor, er will auch was haben, aber der Sponsor ist wieder weg. Der Investor aber nicht, der ist drin. Und ich mag immer, wenn Leute sagen, boah, ist das jetzt eine Abkehr von sportlicher Ambition? Nee, natürlich nicht. Wir haben gerade von Ulf gehört, wir wollen natürlich sportlich richtig alles machen. Wir glauben aber einfach, dass der Investor einfach der falsche Weg ist. Weil in Köln ist so eine Power, so eine Macht. Wir können das aus eigener Kraft schaffen. Und der Investor, egal wie nett er am Anfang ist, da ist ein Wechsel plötzlich, dann sitzen welche am Tisch. Und viele sagen ja, wieso 50+1 schützt uns doch schon genug einfach, ja? Ihr könnt doch immer entscheiden. Da muss man gucken, der Investor kann zwar da nicht durchentscheiden, er kann aber Sachen verhindern. Und dann haben wir es eben nicht mehr in der eigenen Hand. Und wir wollen es in der eigenen Hand. Wir wollen es bei den Mitgliedern haben. Und das weiß ich. Und deshalb trete ich auch wirklich da so für ein, so vehement, dass wir uns davor wirklich dann auch wirklich schützen, damit wir es in der eigenen Hand halten.
Ja, darf ich das mal zusammenfassend so sagen, dass du dann natürlich deine ganze, dein Know-how sozusagen da voll mit einbringst. Auf der einen Seite war das zum Beispiel in Offenbach und in Hamburg Business, was Spaß macht, weil man es kann und weil es mit Fußball zu tun hat. Und beim FC ist aber das Herz dabei.
Das ist super gesagt, wobei auch bei Offenbach war es nicht Business, dass ich
großes Geld verdienen wollte.
Nein, auch in Offenbach war es ja über Dieter Müller einfach. Das war wirklich eine Sache einfach, wo es wirklich darum ging, so einen Verein, so einen Traditionsverein zu stabilisieren. So, und bei HSV war es in der Tat eher eine Überlegung, einfach auch da was zu machen. Aber da war ich tatsächlich mit dem Kopf dabei und nicht mit dem Herzen. Ja. Einfach, insofern hast du das toll gesagt.
Ja, wie gesagt, bin ich der Vorstandssprecher, das kommt ein bisschen rüber, weil das, glaube ich, schon echt ist. Und vor allen Dingen, mir geht es darum, dass das draußen nicht teilweise so gesehen wird. Ne? Ich habe zwar ein positives Resümee, aber diese Frage stellen sich halt manche Leute. Und von daher, denke ich mal, muss man es versuchen zu erklären. Und das ist bei mir so angekommen. Ob das bei anderen so ankommt, ist eine andere Frage.
Ja, und man muss vor allen Dingen auch dann konkret begründen. Also es ist ja zum einen ein Herzensthema für viele. Nur, das haben wir beim FC in den vergangenen Jahren auch gehabt, wir können ja nicht nur mit dem Herzen entscheiden, sondern was man den Leuten wirklich sagen muss, warum es denn rationale und vernünftige Gründe auch gibt, beim FC zu sagen, wir wollen keine Investoren. Der Jon hat es ja gerade gesagt. Ja? Ein Investor hat doch zwei Ziele. Investoren wollen zwei Dinge. Erstens Rendite. Zweitens, sie wollen Einfluss. Ja, wenn ich, und das ist total legitim, das nehme ich keinem Investor über, wenn ich sage, 10, 20, 30, 50 Millionen gebe ich in einen Verein, dann möchte ich auch wissen, was damit passiert. Das heißt, Investoren wollen ja nicht nur einfach Geld geben, sondern sie wollen in einem Gremium sitzen und dann mitbestimmen. Sie wollen möglicherweise dann auch Vetorechte haben, wenn sie dort sind. Und vor allen Dingen Investoren, dann hast du einen zusätzlichen Spieler im Spiel. Und wir können tagtäglich in die Zeitung schauen. Es ist ja nicht so, dass jeder Investor auch noch 5 oder 10 Jahre später auf Rosen gebettet sind. Da wechselt auf einmal die Vorstellung. Geschäftsführung, da wechselt auf einmal die Unternehmensstrategie und dann haben wir den mit im Boot sitzen. Das klingt immer so, ja, wir holen jetzt einen Investor rein und dann spielen wir in 5 Jahren europäisch. So läuft das nicht. Also ja, ich mache das seit über 20 Jahren und ich habe keinen Club gesehen, der hergeht und sagt, ich erhalte 50+1. Ja, und ich nehme jetzt mal ganz, ganz viel Geld rein und dann spielen wir europäisch. Ja, also da muss man einfach sagen, das sind natürlich die feuchten Träume einiger, jetzt auch im kölschen Umfeld. Also habe ich auch schon vernommen. Du musst an der Stelle realistisch sein. Ich habe in Deutschland noch nicht gesehen, dass ein Club durch ein Investment unter 50+1, ja, durch ein Investment gesagt hat, da geht ein Investor rein und dann hat er sich damit den europäischen Wettbewerb damit dann erkauft. So einfach geht das nicht und wir holen uns in Köln deutlich mehr zusätzliche Risiken rein als Vorteile und das kann man den Leuten auch, das merke ich, wenn ich mit den Fans spreche, das kann man denen auch rational erklären. Und zwar nicht nur vom Herz oder so, sondern da gibt's ganz vernünftige, plausible Gründe für.
Okay.
Gerade nur ein, ja. Das ist ein praktisch. Dann kommt das schöne Beispiel Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt macht leider sehr viel richtig. So, der Grund, dass Eintracht Frankfurt erfolgreich ist, ist aber nicht diese Anschubfinanzierung irgendwie der Adlerfreunde, sondern weil die wirklich im Management richtig gute Sachen machen. Immer dann, wenn sie mal einen DFB-Pokal was haben, europäisch, den nächsten Schritt machen. Die konsolidieren und machen dann den nächsten Schritt nach oben. Die machen nicht Europapokal und dann stürzen sie wieder ab und fangen von unten an. Das, und diese Anschubfinanzierung, wenn ich das sagen kann, das klingt so niedlich. Ja, die Oma gibt auch eine Anschubfinanzierung. Der große Unterschied ist, dass die Oma das nicht wiederhaben will im Zweifel. Ja, so, aber die Investoren halt doch. Und wie Jörg gerade sagte, die sind dann drin, in welcher Form auch immer, und wollen natürlich was haben. Und wie gesagt, wir kriegen das mit den Mitgliedern hin, trotzdem solide und erfolgreich zu sein, auch im Sport.
Bei Leverkusen wird seit 50 Jahren Anschub finanziert. Ne? Also da gibt es ja nichts anderes. Ne? Also dauerhaft sozusagen. Aber
das, das ja. Überhaupt, weil da bin ich immer sofort an der Stelle angefixt. Das ist ja keine Anschubfinanzierung an der Stelle, sondern es ist eine andere Struktur. Ja, dort gibt es ja kein 50+1.
War der smarte Versuch eines Gags.
Ja. Ne, also da wird man
gemerkt.
Aber zur Zeit.
Ja, nee, das ist ja noch ein zusätzlicher Punkt.
Da fällt mir direkt eine Frage zu ein, bitte.
Ja, weil
nee, alles gut, mach.
Das sind ja die Ausnahmen von 50+1, die wir derzeit haben. Und das wird uns im deutschen Fußball in den nächsten 2 Jahren beschäftigen. Ja, das Bundeskartellamt hat gerade was dazu gesagt. Ja, unter 50+1 hat moniert, dass wir in Deutschland Clubs haben, die eben nicht 50+1 unterliegen. Und das ist eine Diskussion, die wir in den nächsten 2 Jahren in Deutschland haben werden. Ja, wie gehen wir mit 50+1 um und wie halten wir 50+1?
Frage quasi schon beantwortet. Die hat nämlich einen Zuschauer gestellt. Deswegen hatte ich das.
Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Wollen wir mal einen leicht harten Cut machen und
bitte leicht hart.
Ja, in Richtung, weil es ist jetzt nicht so, dass die Mitgliederversammlung ist und ihr seid da zu dritt alleine auf der Bühne, sondern da sind ja noch 2 andere Teams. Einfach jetzt schon mal die Frage an euch: Wie unterscheidet ihr euch zum einen oder zum nächsten Mal vom Team Strohmann? Weil mit der Tupateka, nehme ich mal an, bist du ja auch schon häufiger mal im Austausch gewesen. Oder kennt sie auch?
Also selber persönlich haben wir noch nicht länger gesprochen. Tatsächlich, wir sehen uns dann heute Abend tatsächlich das erste Mal. Ich habe mit Mitspielerinnen von ihr, aber der persönliche Kontakt steht tatsächlich noch aus. Ich möchte anders anfangen, weil ich Mitglieder bin wie ihr. Und ich würde mich jetzt einfach da hinsetzen und dann überlegen, was unterscheidet die Teams. Und da gucke ich auf unser Team, und das meine ich jetzt mal ganz bewusst, und dann schauen wir die Themen, die wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Stadionausbau, wir haben das Thema Geißbock aus. Und dann gucke ich einfach mal in die Reihen und da sehe ich jemanden, der das perfekt beherrscht, der die Sprache herrscht, der die Finanzierung beherrscht, der ganz genau weiß, wie die Prozesse sind, der super kommunikativ ist, zu dem man nicht nur aufgrund seiner Körpergröße aufschauen kann, sondern einfach auch das, was er schon bisher geleistet hat. Und dann würde ich einfach sagen, wow, in dem Team ist der drin, der die brennendsten Fragen mit Fachexpertise, der gezeigt hat, dass er das kann, dass er es umsetzen kann. Da bin ich relativ einfach und würde einfach sagen, ja, das wäre mein Team, was ich wählen würde. Und wie gesagt, wir schauen auf uns, was wir einbringen können. Und wie gesagt, als Mitglied, wenn wir so diesen Dreiervergleich, den wir heute Abend haben, bei den Themen, die wir genannt haben, da fällt mir als erstes der Jörn ein. Und zwar kein anderer, der das auch nur annähernd im Präsidium als Kompetenz mitbringt. So, ist ein bisschen unangenehm, weiß ich. Vielleicht sollte ich irgendwas...
Wir haben das ja vorher abgestimmt. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich natürlich das nie alleine könnte. So alleine kann ich das nicht. Und gerade diese Themen, die wir angesprochen haben, sind einfach unerlässlich, dass wir einen wie den Jörg dabei haben. Und ihr habt das jetzt gemerkt. Eine absolute Bastion im Steuerrecht, im Vereinsrecht, dadurch natürlich Gesellschaftsrecht, diese Strukturen und dann auch noch genauso verwurzelt praktisch in diesem Breitensport, in diesem Lösungsdenken einfach dabei. Und das ist einfach der Knaller. So, und in der Tat ist dieses genau dieses Konkrete, also nicht nur ein Ziel setzen, Inhalte, die sind vielleicht vergleichbar, aber die Umsetzung, wir mussten ja Strategien auch umsetzen und das wirklich UCS so richtig, richtig machen, und dafür brauchst du einfach diese Basis, die soliden Sachen wie das Recht.
Ja, das ist natürlich klar, in den ganzen Formaten wird dann am liebsten immer dieser Head-to-Head-Vergleich angestellt. Ne? Dass man sagt, so, jetzt legen wir mal nebeneinander, wer ist da besser, wer ist da besser. Da haben wir von vornherein gesagt, und ich glaube, ich bin mal gespannt, wie die anderen Teams das angehen, aber wir haben wie von vornherein gesagt, wir treten nicht an, um zu sagen, wir sind in dem Punkt besser als der. Wir gehen nicht her und sagen, das macht der Herr Stobbe besser als der Herr Strohmann, das macht die Tuba besser als der Ulf oder das macht der Jörg besser als der Carsten. Darum geht's überhaupt nicht, sondern es geht darum, wir machen den Mitgliedern ein Angebot. Ja, wir sagen, da treten wir an. Und was werden die Mitglieder am Ende entscheiden? Die werden sich 3 Teams anschauen und sagen, welche Kompetenzen sind mir wichtig? Ja, und dann werden sie beim Thema Sportkompetenz sagen, will ich Sportkompetenz im Vorstand haben? Mit welchen Skills? Ja, und dann glauben wir, dass wir mit dem Ulf dann das entsprechend ein Angebot dafür machen, weil wir sagen, da haben wir halt, wie ich vorhin schon ausführte, genau diese Sportkompetenz dann im Team an der Stelle. Und ich glaube, so ein Wahlkampf, das wird dem FC auch nicht gut tun. Der darf jetzt nicht geführt werden nach dem Motto, ja, ich kann das doch viel besser als der. Ja, sondern ich glaube, alle Teams tun doch gut dran, wenn sie letztlich hergehen und sagen, da sind für die jeweiligen Bereiche Profis, absolute Profis. So, und dann können die Mitglieder sich das anschauen und entscheiden, was ihnen da am wichtigsten ist und welche Personen.
Also den Punkt verstehe ich, aber an dem Tag selber ist es nun mal Wahlkampf und da wird es mit Sicherheit auch emotional und da muss man sich schon so eine gewisse, vielleicht auch dreckige Strategie zurechtlegen, je nachdem, wie es verläuft, wie emotional das
dreckig, machen wir nicht. Einfach dreckig führt nämlich dazu, dass du nie wieder aus diesem Schlamassel rauskommst. Ja, wenn du das sauber machst einfach, dann hast du eine super Chance am 28. September, dass du nicht irgendwo ganz unten anfängst und irgendwie guckst, dass du die Brocken wieder aufsammeln musst einfach, sondern du kannst wirklich sofort loslegen einfach. So, und auch zu den anderen Teams einfach. Natürlich, ich mag die sogar, einige davon, die ich schon kennengelernt habe, einfach dabei. So, und das ist doch klar, dass man auch die, die sich da so engagiert, irgendwo schaut, dass man da eine Basis hat, die reißen sich den Hintern auf. So, deswegen, machen wir nicht.
Ich meinte auch nicht mit dreckig im Sinne von unfair, sondern vielleicht, falsch, dreckig ist der falsche Begriff.
Aber dreckig kannst du schwer retten.
Ja, wenn man...
wenn es härter wird.
Wenn man merkt, es wird härter und die Stimmung ist so oder so, dann hat man ja vielleicht Rede A, B oder C parat, ähnlich wie beim Thema Geisbockheim und auch Stadion.
Das ist richtig, man muss immer die passenden Worte finden. Passend im richtigen Umfeld, in der richtigen Situation. Mal schalmeien und mal ein bisschen lauter, ja, dabei. Das können wir.
Wir wollten noch eine Zuschauerfrage da einbauen, weil die gerade passt.
Ja.
Okay, ne, weil wollte ich nicht schon. Ich
habe
das eben schon ein paar Mal unterbrochen. Also die Frage kommt von Alexander Brell und die lese ich jetzt ausnahmsweise auch mal ein bisschen mal vor, weil die Teams um Wilke Strohmann und Dr. Adenauer haben sich für eine hybride Mitgliederversammlung ausgesprochen. Ihr habt euch diesem Aufruf nicht angeschlossen. Was spricht auch aus eurer Sicht dagegen, den Mitgliedern, die nicht persönlich vor Ort sein können, ein Stimmrecht einzuräumen? Habt ihr nicht Sorge, dass ein Vorstandsteam, welches auf einer Präsenzveranstaltung vermutlich nur von einem sehr kleinen Teil der Mitglieder gewählt wird, die Legitimation fehlt, die ganze FC-Mitgliederfamilie zu repräsentieren? Danke, Alex.
Okay. Herzlichen Dank. Also da stecken ja ganz, ganz viele Aspekte dran. Also ich habe das mit einem gewissen Schmunzeln verfolgt, jetzt diese aktuelle Diskussion um die hybride Mitgliederversammlung. Das Thema verfolgt mich seit Jahren, weil natürlich nicht nur beim 1. FC Köln, sondern in ganz, ganz vielen Vereinen das Thema Mitgliederversammlung, Teilnahme an der Mitgliederversammlung, andere Mitgliederversammlungsformate diskutiert werden. Deswegen habe ich schon eine Vielzahl von Vereinen dazu beraten und da ist es schon mal wichtig, das so ein kleines bisschen einzuordnen, weil es da doch an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen falsch dargestellt wird. Gucken wir erstmal auf den FC. Was hat der FC denn? Ja, es ist ja nicht so, dass wir beim FC keine Erfahrung damit hatten. Wir hatten schon eine rein virtuelle Mitgliederversammlung 2020 und wir hatten schon eine hybride Mitgliederversammlung 2021. Die gab es ja schon. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr daran teilgenommen habt. Es war ja nicht so, dass wir aus dieser hybriden Mitgliederversammlung 2021 jubelnd rausgelaufen sind und gesagt haben, genau das ist jetzt das richtige Format. Das Echo war verheerend. Und warum ist es denn so, ja, dass hybride Mitgliederversammlungen im Vereinsbereich die absolute Ausnahme sind? Das ist ja nicht so, dass alle sagen, alle machen derzeit hybrid. Warum ist es denn so, dass hybride Mitgliederversammlungen die absolute Ausnahme sind? Weil wir nun mal ein paar Grundanforderungen an eine Mitgliederversammlung haben, die mit Hybrid nicht unbedingt einfacher werden. Es gibt Mitgliedschaftsrechte. Was ist ein Mitgliedschaftsrecht in einer Mitgliederversammlung? Rederecht, Antragsrecht, ja, und Stimmrecht. Ja. Rederecht von einer hybriden Mitgliederversammlung, wir haben es ja bei der hybriden Mitgliederversammlung gemerkt, dann schreiben Mitglieder etwas schriftlich rein, was dann in der Versammlung vorgelesen wird. Antragsrechte wahrzunehmen, ja, in der Versammlung, das ist hybrid durchaus komplex. Jetzt kann ich hier gehen und sagen, der FC hätte das in einer Satzung. Es ist rechtlich umstritten, muss man an der Stelle sagen. Aber wollen wir jetzt gar nicht hier im Einzelnen vertiefen. Aus meiner Sicht ist das zulässig, was der FC dort in der Satzung hat. Es gibt welche, die da durchaus Probleme sehen. Aus meiner Sicht ist es zulässig. Dann kann man diese Rede- und Teilnahmerechte beschränken. Müssen wir dann aber sagen. Ja, das heißt, dann sitzen die Mitglieder zu Hause und haben zentrale Mitgliedschaftsrechte nicht bei dieser Versammlung. Jetzt werden einige sagen, alles klar, okay, ne, bin ich mit einverstanden an der Stelle. Mir reicht es einfach abzustimmen. Was war denn da die Erfahrung 2021 mit einer hybriden Mitgliederversammlung? Wenn man sich mal die Abstimmungsergebnisse anschaut, ist ja protokolliert, kann man ja einsehen, ja, hatten wir teilweise Abstimmungen mit 500-600 Enthaltungen. 500-600 Enthaltungen, ja, so. Haben sich tatsächlich die wirklich enthalten? Hatten die alle keine Meinung? Nee, die haben einfach alle nicht abgestimmt. Ja, die waren nicht dabei. Warum? Jetzt diese Mitgliederversammlung beim FC ist ja nicht nach wie so ein Spielfilm nach anderthalb Stunden vorbei. Ja, sondern das dauert 6, 7, 8 Stunden. Und jetzt stellt euch mal vor, ich verfolge eine FC-Mitgliederversammlung 8 Stunden lang hybrid. Wozu führt das? Zu einem Netflix-Teilnehmer an der Stelle. Sprechen wir es doch aus. Damit meine ich nicht gut oder schlecht, aber es ist ein anderes Format. Ja, und warum haben die Leute nicht abgestimmt? Die haben gar nicht mitbekommen, dass da die Abstimmung gerade aufgerufen wurde, weil die haben das auf dem Tablet in der Zeit weiterlaufen lassen. Und dann bin ich noch nicht bei den technischen Hürden, die es zu überwinden gibt. Es gab ein paar Clubs, die das durchgeführt haben, von denen einige mussten teilweise mit hybriden Mitgliederversammlungen abgebrochen werden. Ja, wir hatten teilweise das Thema kurzen Ausfall. Was ist denn, wenn einer der Kandidaten gerade im Stadion, es gab nach meines Wissens in Deutschland noch keine hybride Mitgliederversammlung in einem Fußballstadion. Was ist denn, wenn dort einer der Kandidaten gerade seine Wahlkampfrede hält und dann haben wir Probleme beim Stream? Ja, was ist denn dann an der Stelle? Was machen wir dann? Ja, und das sind einfach Themen,
kann dann angefochten werden.
Das genau, ne? Das sind einfach Themen, wo ich sage, ich bin überhaupt gar kein Gegner von hybriden Formaten. Ja, der Vorteil eines hybriden Formates ist es in der Tat, ja, dass ich bestimmte Dinge auch von zu Hause aus verfolgen kann. Und das ist ein Thema, was beispielsweise für ältere Menschen, das ist beispielsweise was für Familien mit Kindern, das ist beispielsweise etwas, was für Menschen mit Behinderung ein zunächst mal die Zugangsschwelle verniedrigt. Das ist absolut richtig. Nur haben wir denn beim FC 2021 die Erfahrung gemacht, dass wir dadurch mehr Teilnehmer bekommen haben? Ist es so, dass bei anderen hybriden Formaten es dazu führt, dass wir mehr Teilnehmer in die Mitgliederversammlung kriegen? Ja. Nee, führt es nicht dazu, sondern es führt vor allen Dingen zu einem Verlagerungseffekt, dass viele sagen, oh, 27. September, vielleicht haben wir 13 Grad und Nieselregen, ja, also, und dann sagen, dann bleibe ich zu Hause. Und dann müssen wir einfach sagen, haben wir dort eine andere Teilnehmerstruktur. Bei der letzten Versammlung 2021 waren nach Ende der Versammlung virtuell noch mehrere hundert anwesend, die haben gar nicht mitbekommen, dass die Versammlung zu Ende war. Ja. Und das müssen wir einfach sagen.
Die waren so gebannt.
Das heißt also, wenn man das mal im Detail durchdenkt, ja, dann ist das komplex. Und nicht wir sind dafür zuständig zu sagen, das ist, sondern da gab es bereits zu Beginn dieses Jahres eine Entscheidung, ja. Und dass man dann jetzt im Vorhinein, jetzt also kurz bevor die Tagesordnung versendet wird, dieses Thema nochmal aufmacht, ja, das hatte jetzt ja einen anderen Hintergrund
als. Das wollte ich jetzt gerade fragen.
Plötzlich aber, ist Demokratie
also aus Sicht der zwei Teams ist es aber irgendwie verständlich, dass man es vielleicht nochmal auf die Karte bringt, oder?
Fair enough, absolut. Ja. Das ist Wahlkampf an der Stelle.
Genau.
Ja, nur man muss es dann auch als Wahlkampf bezeichnen. Ja, also ich habe so ein kleines Störgefühl, wenn man sagt, jetzt auf einmal kennen wir unser demokratisches Herz und treten dann ein, ja, was ja in der Vergangenheit nicht so. Aber eins ist wirklich uns an der Stelle wichtig, dass hier nicht ein Team steht und sagt, wir als Team FC, ja, wir sind gegen hybride Formate. Überhaupt nicht. Ja. Nur was wirklich passieren muss, warum wollen die Leute denn, warum gehen so wenige zur Versammlung? Was ist denn eines der Grundprobleme der FC-Mitgliederversammlung? Sie dauert schlichtweg zu lange und sie ist zum falschen Zeitpunkt. Ja, das muss man einfach sagen. Jetzt ist es endlich mal, dass wir es am Wochenende im Stadion um 11 Uhr morgens haben. Ja, aber dennoch werden wir eine vielstündige Mitgliederversammlung haben. Das heißt, wie kriege ich es hin, dass die Leute an der Mitgliederversammlung beteiligen und dass ich, und das müssen wir haben, dass wir endlich mal 8.000, 10.000, wenn wir auch dieses Jahr nicht hinkriegen, bin ich relativ sicher. Aber wann werden die Leute sagen, da gehe ich hin? Wenn wir dieses Format verschlanken, wenn wir dieses Format, also bestimmte Punkte, die da drin sind, so verlagern, und da kann ich mir durchaus auch hybride Formen vorstellen, ja, dass aber an dem Tag, wo das Hauptamt des ersten FC Köln stattfindet, wo ich sage, das will ich in unserem Stadion sehen und da will ich die Buda voll haben. Das ist aber nicht, dass die Leute da nicht für 8 Stunden hinkommen müssen, dass wir sagen, bestimmte Formate entschlacken wir einfach. Das ist das an der Stelle, was wir brauchen.
Ich glaube, so diese, das ist meine ganz persönliche Meinung mal als Mitglied, nenne ich die jetzt einfach mal, weil Mitgliederversammlung, das Wort sagt es ja schon, es ist eine Versammlung. Es ist ja keine Wahl. Wenn man sagt, eine Bundestagswahl oder generell irgendeine Wahl, es ist ein Teil davon. Die Wahl ist ein Teil davon. Es gibt viele andere Dinge und man will sich austauschen. Man will sich auch einmal im Jahr treffen, um die Sachen auszudiskutieren und sich auch beim gegenseitig die Meinung zu geigen. Ich kann aber total verstehen, dass Leute sagen, ich möchte aber die Gelegenheit nutzen. Ich bin hier irgendwo in Idar-Oberstein oder sonst wo und möchte das auch machen. Deswegen ist Hybrid sicher eine Idee. Aber ob das jetzt so kurzfristig jetzt bei dieser Wahl umzusetzen war, aus den Gründen, die du schon genannt hast, schwierig. Aber für mich ist immer noch klar, es ist eine Versammlung und da habe ich hinzugehen. Punkt. Ja, auch was, wenn es schwierig ist.
Was ja total helfen würde. Also ich habe mir ehrlicherweise alle 10 Wochenenden jetzt freigehalten, aus besagten Gründen, weil ich wollte dabei sein, wenn jetzt gewählt wird, der Präsident und das Team. So, aber was man ja machen kann ist, und das spricht der Jörg ja auch schon, man kann intelligent überlegen, wie kann man es entschlacken oder aber auch kann man es nicht anders terminieren. So, und wenn man jetzt schon mal, man hat den Rahmenspieler und legt schon die nächste Mitgliederversammlung fest, zum Beispiel auf den Juni. Juni 26, dann kann man sie jetzt endlich mal im Kalender eintragen, dann weiß ich, da muss ich bereitstehen, da ist es hin. Da kann dann eingewendet werden, oh, ich brauche aber einen Jahresabschluss, nicht vorläufig und solche Sachen. Ja, das kann man doch intelligent regeln, dass man womöglich auch dieses Entschlacken macht, dass ich andere Punkte später in eine rein virtuelle Sache ziehe, die die wenigsten interessiert. jeder kann teilnehmen virtuell. So, das sind so Gedankenspiele, die wir mit den Mitgliedern erörtern wollen. Und wenn ich eine Planungssicherheit habe, wenn ich weiß, das ist irgendwann im Juni nächsten Jahres, dann fahre ich da womöglich eben nicht irgendwie besonders hin. Das ist ja diese Kurzfristigkeit, dass wir überlegt haben, ist es jetzt hier in der Länderspielpause oder doch nicht. So, das ist ja auch. Und wir gucken, dass wir wirklich Formate irgendwie finden, um das zu erleichtern, die Planbarkeit, weil wir wollen, dass möglichst viele kommen.
Okay. Julian, wie findest du das eigentlich mit dieser Hybriden? Also hättest du lieber eine Hybride, dass du vielleicht auch von zu Hause aus machen könntest?
Nö, eigentlich hast du ja eigentlich schon alles dazu gesagt, weil man sollte auch einen gewissen Aufwand haben, weil man ja auch direkt mitentscheidet, wer jetzt der nächste Präsident wird, finde ich. Ja, in dem Falle ist das unerlässlich, dahin zu gehen. Auch wenn es natürlich so ein paar bittere Nebenpunkte gibt, wenn man schwerstbehindert ist etc.
Also ich fände schon toll, wenn man es kann, aber
das ist halt... Aber bei vielen spricht natürlich trotzdem die Bequemlichkeit daraus, das ist vollkommen klar. Und jetzt, war es natürlich auch der Zeitpunkt der Terminierung auch wieder extrem spät, muss man sagen, aber diesmal ja zumindest smart gelegt. Kann man jetzt hier nichts anderes sagen. Der FC spielt erst am nächsten Tag. Theoretisch können dann Leute von weiter weg übers Wochenende anreisen. Mit Heimspiel kombiniert hat man das dann ja dann auch. Das finde ich eigentlich noch ganz okay, aber ich würde mich jetzt auch nicht für eine Hybride festlegen oder dafür votieren.
Also wie gesagt, wenn man es in Zukunft hinkriegt, irgendwie das anzubieten als und vor allen Dingen auch sicherer bekommt, weil es kann ja, wer weiß, wer hinterm PC sitzt. Ne? Da musst du ja auch wieder drucken, ist da überhaupt das
Bild. Also ich meine, es wurde ja gerade ausgeführt, wie viele Probleme da liegen.
Ja, genau.
Aber
also, ist ja schön, aber sag mal, aktuell sehe ich das nicht. Also das ist jetzt meine
Meinung
dazu. Ja, ich würde gerne den Ulf noch was fragen. Das passt jetzt thematisch vielleicht nicht so ganz, aber steht gerade auf dem Fall.
Na, dann müssen wir es auf jeden Fall machen. Alles abhaken.
Ja, genau. Es geht um deine Arbeit für den DFB.
Ja.
Ich lese das mal vor. Ich muss mal gucken, wer es geschrieben hat. Könnte auch vom Alex sein.
Ich glaube ja.
Ja, kann sein.
Wenn das der
Ulf
mit der Hybriden
hat im Podcast mit dem Geißbock erläutert, dass seine Kandidatur für das Amt des Vizepräsidenten von dem Justiziaren des FC geprüft und für unbedenklich erklärt wurde. Die Vereinbarkeit mit dem beruflichen Engagement beim DFB soll aber erst nach der Wahl geprüft werden. Kann es also sein, dass Ulf das Amt des Vizepräsidenten nach Veto des DFB gar nicht antreten kann oder sich zwischen DFB und FC entscheiden muss? Wenn dem so ist, würde Ulf seinen Job beim DFB für den Vizepräsidenten beim FC aufgeben?
Also erstmal vielen Dank für die Frage.
Jetzt kannst du Stimmen sammeln, ne? Mit der richtigen Antwort.
Nein, es geht ja um Inhalte. Und natürlich stehe ich mit dem DFB da in engen Austausch. Die wissen alle um die Kandidatur, also auf jeder Direktorenebene. Mit dem habe ich das ganz klar kommuniziert. Und ich kann jetzt hier ganz klar versichern, dass der Kandidatur vom 1. FC Köln beim DFB nichts entgegensteht. Und ich werde also ganz definitiv mein Amt als Vizepräsident, weil so wohnen wir gerade, also im Vorstand, ausüben können und das wird also überhaupt sich nicht beißen mit der Tätigkeit beim DFB. Also das kann ich jetzt schon mal ganz sicher sagen.
Okay.
Und ja, jetzt kann ich es euch ja sagen. Ne? Also nicht, dass der Mitgliederrat mich sowas auch schon gefragt hätte und ich gesagt habe, erstmal wählen und dann gucken. Also so arbeiten wir nicht, das habt ihr mitgekriegt. Also da sind alle Wege geebnet und deswegen hoffe ich, dass ich ganz lange dann im Vorstand vom FC dann tätig sein darf. Also. Okay. Aber völlig berechtigt, danke, dass ihr auch dazu gehört. Finde ich super. Sieht man also, wie sich eure Zuhörer dann auch wirklich Gedanken machen. Aber die Angst kann ich ganz definitiv nehmen. Also der Tätigkeit wird dem nichts entgegenstehen.
Jo.
Dann weiter noch Zuschauerfragen, weil wir sind gerade in dem Komplex, ne? Also in diesem Bereich. Also ich habe jetzt hier ist von Michael Rabus, genau. Der kommt aus dem schönen Sauerland, in der Nähe von Olpe. Konkret, in welcher Form, durch welche Maßnahmen, bei welchem Ansprechpartner wird das Team Stobbe Einfluss darauf nehmen, dass die Entscheidung des Kartellamts zum Thema Streichung der Privilegien der Werksvereine 50+1 Umfeld konsequent und spürbar umgesetzt werden? Dies wäre im Sinne der Traditionsvereine und unseres FC und würde eventuell wieder für etwas mehr Chancengleichheit sorgen.
Absolut, genauso ist es. Und das ist gerade in der öffentlichen Diskussion so ein bisschen kurz. Ist ein Thema, was weit über den FC hinausreicht, aber wo der FC wirklich aus meiner Sicht eine Chance und auch eine Aufgabe hat, da wirklich eine Führungsrolle zu übernehmen. Ganz konkret, worum geht's? Ich werde jetzt, dann schalten sich alle eure Hörer aus. Ich werde jetzt hier kein Kartellrechtsseminar machen, aber das Bundeskartellamt hat ja zwei wesentliche Dinge gesagt. Und das ist etwas, was ja Wasser auf die Mühlen eines jeden, jedenfalls der meisten FC-Fans ist. Erstens, es hat gesagt, 50+1
ist rechtskonform. Das ist hier wichtig, das wurde bestritten. Ja, das ist erstmal etwa, wo wir sagen, jawohl, haben wir lange für gekämpft und das Bundeskartellamt hat das an der Stelle bestätigt. Das Bundeskartellamt hat aber gesagt, zweitens, ein großes Aber. 50 plus 1 ist nur dann rechtskonform, wenn es gleichmäßig für alle ausgeübt wird. Und es hat die bestehenden Ausnahmen aufgegriffen. Und was sind die Ausnahmen? Es sind zum einen die Werksclubs. Und da meine ich jetzt gar nicht, das ist jetzt nicht gegen diese konkreten Clubs gerichtet, sondern das Bundeskartellamt hat schlichtweg gesagt, das gibt es schon sehr lange historisch, ja, aber die sind europarechtlich schlichtweg nicht zu rechtfertigen, weil das ist ein Eingriff in den Wettbewerb, ja, und wenn wir solche Eingriffe haben, müssen gleiche Spielregeln für alle gelten. Das heißt, es hat konkret diese Ausnahmen der Werksclubs moniert und zweitens, fiel auch so ein kleines bisschen runter, es hat gesagt, dazu gehört auch, wenn ich eine 50 plus 1 Regel habe, was ja sagt, die Mehrheit der Stimmrechte müssen bei einem gemeinnützigen Verein sein. Dazu gehört dann aber auch, dass dieser Verein den Anforderungen entspricht, die wir an Mitgliederpartizipation, an Demokratie stellen. Und nicht, ja, und da ist ja RB Leipzig konkret angesprochen worden, dass wir einen Verein haben, wo, wenn jemand von uns, wird keiner tun, ja, aber wenn jemand von uns sagt, ich möchte bei RB Leipzig Mitglied werden, dann wird ihm das nicht gelingen an der Stelle, ja, und das sind Dinge, wo das Bundeskartellamt gesagt hat, das geht nicht. Und damit stehen wir jetzt an einem Scheidepunkt, ja, und das darf man nicht vergessen. Es gibt also zwei Möglichkeiten aus Sicht des Bundeskartellamts. Entweder wir passen das an, das heißt, wir müssen über die Ausnahmen der Werksclubs und über diese, ich nenne sie jetzt mal Scheinvereine, müssen wir sprechen. Ja, das kann allerdings, wenn das scheitert, kann das aber auch dazu führen, dass 50 plus 1 weg ist. Ja, und das ist.
Gefällt mir unheimlich gut, der Begriff Scheinverein.
Ja.
Aber das ist, wenn ich ein Verein, wo keiner Mitglied werden kann. Ja, was ist das denn? Ja,
ein Scheinverein.
So. Und dann kann es auch sein, wenn das schlecht ausgeht, dass 50 plus 1 fällt. Wo wird denn die Entscheidung getroffen? Ja, auf DFL-Ebene. Ja, das heißt, in der Mitgliederversammlung des DFL müssen wir über die Satzung reden. Und da müssen Satzungsänderungen mit qualifizierter Mehrheit betroffen werden. Und da müssen die Clubs Farbe bekennen an der Stelle. Und da bin ich mal gespannt, ja, welche Clubs dann hergehen und sagen, da trete ich in diese, so einer Versammlung für 50 plus 1 an. Und da komme ich jetzt auf unseren FC.
Ja.
Weil ich denke, da haben wir hier nicht nur an diesem Tisch, sondern auch in der Mitgliedschaft haben wir einen breiten Konsens, dass 50 plus 1 nicht nur eine deutsche Besonderheit ist, sondern eine Errungenschaft ist, ja, die, wenn wir sagen, die wollen wir erhalten, ja, gerade die Traditionsvereine,
ja,
dann müssen die aufstehen. Und dann müssen wir sagen, und das ist übrigens auch einer der Punkte, wenn wir sagen, wir wollen eine Satzungsreform, da haben wir derzeit, beim derzeitigen Vorstand, bei den Kandidatenteams, sehe ich einen Konsens, wir wollen 50 plus 1. Soll mal einer was anderes sagen, ja, an der Stelle? Ja, nur, damit das auch für die Zukunft gesichert ist, sowas muss in die Satzung rein, ein Bekenntnis für 50 plus 1. Denn, siehe Hannover, siehe an anderen Stellen, wir hatten in der Vergangenheit Abstimmungen innerhalb der DFL, wo plötzlich beim Abstimmungsverhalten ja jemand seine Vereinstreue nicht mehr so genau so entdeckt hat. Ja, und das an der Stelle,
falls es Hannover war, ja.
Und das ist, genau, falls es Hannover war, wir wissen es ja nicht.
Aber, ja, die Unschuldsvermutung.
Das heißt, also,
aber Alan.
Und da, ja, sehe ich so einen Verein wie den FC in der Vorreiterrolle und da sehe ich auch einen FC-Vorstand in der Verpflichtung, da zu sagen und auch zu einem anderen Club zu sprechen, jetzt machen wir mal ernst, ja, und da müssen wir rausgehen, da müssen wir visibel sein, dieser Kampf für 50 plus 1 wird für den deutschen Fußball in den nächsten 2 Jahren eines der zentralen Themen sein, weil ich mich jetzt rechtlich schon sehr lange damit beschäftige, das ist mir echt ein Herzensthema, wenn das wegfällt, dann werden wir in Deutschland in ein paar Jahren eine komplett andere Struktur haben, da werden einige sagen, finden wir gut, ich glaube aber beim FC wird ein überragend hoher Prozentsatz sagen, das ist nicht der Fußball, wie wir ihn in Deutschland wollen.
Also es klingt aber ja so, als würdest du so Tendenzen vernehmen, dass das woanders schon anders gesehen wird und nicht nur in Hannover.
Absolut, ich bin da zu lange im Geschäft, ja, und das ist ernst zu nehmen an der Stelle. Es gibt in mehreren Clubs in Deutschland, wo wir eine klare 50 plus 1 Struktur haben, gibt es Plan Bs, die sagen, ja, wenn 50 plus 1 mal nicht der Fall ist, dann können wir uns noch ganz andere Investoren vorstellen, ja, und da brauchen wir uns in der Welt ja nur umzuschauen, ja, und am Ende des Tages erliegt ein Profiklub gerne einmal der Versuchung des Geldes, müssen wir einfach sagen, ja, und da haben wir einen Schutz mit 50 plus 1 und ich bin der festen Überzeugung, ja, weil wir eine breite Mehrheit haben, egal ob wir 50 plus 1 haben oder nicht, dass wir beim FC das nicht wollen, dass plötzlich amerikanischen, arabischen, welchen oder deutschen Investoren, welche auch immer. Es gibt ja auch seriöse Investoren, ja. Aber wenn wir sagen, wir wollen das nicht, wenn 50 plus 1 fällt, wird die Schere in Deutschland noch viel weiter auseinandergehen und dann werden wir beim FC noch größere Probleme. Deswegen ist der Kampf für 50 plus 1 sowas von zentral und wichtig. Das ist nicht nur irgendwie sowas Symbolisches oder so, sondern für den FC, ist das eines der großen sportrechtlichen Themen der nächsten zwei Jahre?
Ja, das sowieso. Ne? Ich meine, wenn du allein bedenkst, dass wir mit Bayern und Dortmund in einer Liga spielen. Ne? Also eigentlich, weil die sind ja allen Vereinen so meilenweit
im Hals. Das wollen wir schon weiterhin. Und die schlagen wir auch ab und zu. Ja.
Damit wollte ich sagen, das ist halt, die laufen natürlich Schere, die ist schon weiter auseinandergelaufen. Darum geht's mir. Ne?
Ja.
Weil wir sind zwar in einer Liga und das ist auch gut so und richtig so, aber ich sag mal, die Chance, deutscher Meister zu werden oder überhaupt in diese Champions League Region zu kommen, die wird mit jedem Jahr kleiner, weil da oben halt immer mehr verteilt wird. Aber ich wollte jetzt gar nicht vorgreifen. Was noch vielleicht?
Nee, du hast ja die Frage ausformuliert da mit der Fernsehgeldverteilung, oder?
Du auch gerne übernehmen.
Nee, ich habe sie hier nicht ganz stehen. Die steht nur
solange ihr sucht, einfach noch
Reform der Beispiele. Um die Reform der Fernsehgeldverteilung. Ich glaube, das implizierte und was er gefragt hat, gerechter verteilt wird auch nach Quoten, wer wie viel eigentlich bekommen sollte, dass die Töpfe dem auch angeglichen werden, wenn so Spiele sind wie Hoffenheim gegen Wolfsburg mit einer offiziellen Quote von 0%. Ich glaube, das ist ja alles unter 5.000, wird ja als 0% gewertet.
Ja.
Wie man das, ob man das überhaupt steuern oder angehen könnte, auch aus Präsidiumsicht. Natürlich wünschenswert, aber ich glaube unrealistisch, oder?
Ich bin jetzt mal hellauf begeistert, war mir gar nicht klar, dass das hier so ein juristischer Podcast ist. Das ist schon wieder ein Thema für mich, aber ich freue mich ja. Mein Herz schlägt höher. Verteilung der Fernsehgelder ist ja auch wieder ein rechtliches Thema. Wir haben jetzt gerade ja in 2025 hatten wir ja erst dann die Entscheidung, wie es für die nächsten Jahre verteilt wird. Und auch das ist etwas, in Diskussion zu kurz kommt, wenn wir die Differenzen zwischen Bayern, Dortmund auf der einen Seite und Vereinen wie Köln anschauen, dann hängt das, weiß Gott, nicht nur mit Fernsehgeldern zusammen, aber das ist ein Beispiel. Wie werden in Deutschland die Fernsehgelder verteilt? Ich glaube, keiner kennt den Schlüssel, ja, sondern die dort reinkommen, gibt es 80% erste Liga, 20% zweite Liga und dann einigt man sich auf eine Quotenverteilung. 50% immerhin werden gleichmäßig verteilt zwischen den 18 Clubs und dann die anderen 50%, ja, die werden verteilt zum großen Teil nach sportlichem Erfolg. Das ist dieses 5-Jahres-Ring. Und wie viel, das weiß kaum einer, wie groß ist denn der Prozentsatz, der bei der Verteilung der Fernsehgelder das sogenannte Faninteresse ausmacht? Ja, also wie hoch ist der, wie viel Prozent der Fernsehgelder werden denn nach dem Faninteresse verteilt? Antwort: 3%. 3% der Fernsehgelder werden nach Faninteresse verteilt. Das heißt, ein schönes Beispiel, überhaupt nichts gegen diese Clubs. Wenn Hoffenheim gegen Wolfsburg spielt, ja, dann kriegen die natürlich aufgrund des höheren sportlichen Erfolgs, ja, kriegen sie deutlich mehr Fernsehgelder als FC. Nur sage, wenn es über die Verteilung von Fernsehgeldern geht, Mediengeld, wer schaut das Spiel denn? Ja, wer guckt's denn an? Also wer ist das denn? Das sind doch die Fans. Ja, das heißt also bei dem, und wonach beurteilt denn ein The Zone, ein Sky? Wonach beurteilen die denn, ja, ob sie so und so viel Millionen und Milliarden denn in diese Rechte reinstecken? Doch, ja, wie viel schauen denn zu? Ja, wer nimmt denn das Sky-Abo? Wer nimmt denn das The Zone-Abo? Womit verdienen die denn ihr Geld? Ja, mit unseren Fans, ja. Und wenn dann ein Club mit 155.000 Mitgliedern kommt und dieser Fanverbreitung, dass man dann sagt, das macht 3% dieser Erlöse aus, ja, wie viele Fans ich dort mitbringe, da muss ich sagen, fand ich es schon enttäuschend, dass der FC bei der letzten Verteilung der Fernsehgelder da nicht lauter war an der Stelle. Es haben sich nämlich mehrere Traditionsclubs. Früher war der FC da dabei, ja, und da sind andere Traditionsvereine hängen und gesagt, pass mal auf, wir sind hier die faninteressierten Vereine. Ja, und das können wir uns, das sage ich mal ganz platt und unjuristisch, das können wir uns nicht gefallen lassen. Das geht nicht.
Richtig so. Ich glaube, der Präsident in Lauerstellung wollte ein paar Worte loswerden eben schon.
Genau, ohne die Einleitungen. Ne? Also ich will ja einmal losgelöst von Hoffenburg gegen Wolfsheim, ob das welche gucken, ist ja letztendlich auch egal. Aber der Punkt ist ja der, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass wir, wenn wir jetzt sagen, wir sind gegen Investoren, dass wir jetzt den Kampf aufgegeben haben Richtung Dortmund-Bayern. Das ist ein ganz weiter Weg. Aber es haben ja Vereine auch gezeigt, wie jetzt praktisch die Mitglieder gefühlt sind, wie Freiburg, wie Mainz, dass es auch geht. Auch Stuttgart, wir waren mal auch kurz mal vor Stuttgart. halt rein sportlich. Kann man das dauerhaft machen? So, nee, aber man kann doch genau solche Situationen auch kreieren, wo ein Momentum da ist, wo du einfach praktisch richtig eine Truppe zusammen hast, die genau alles gibt und dann aber auch durchzieht, um genau mal so ein Ereignis zu kreieren, dass du wieder im Europa dabei bist und dann aber die nächsten Schritte zu machen. Und ich glaube fest, gerade was Jörg gesagt hat mit 50+1, ich glaube, dass der FC gerade als einer der allergrößten mitgliedergeführten Vereine, das natürlich nochmal eine Strahlkraft hat, eine Wirkung hat, die man auch durchaus finanziell ohne das Herz zu verkaufen nutzen kann. So, und wir in Köln haben die Chance, da irgendwann wieder aufzuschließen. Das wird dauern. Wir können auch nichts versprechen einfach. Aber natürlich wollen wir das, wollen wir dahin.
Was nenne ich hier unter dem Oberbegriff sportliche Ambitionen? Das ist nämlich
Werte
das.
Werte und Kaderwerte.
Also du ahnst gar nicht, wie wichtig mir persönlich das ist. Ich weiß aber, dass da draußen auch Leute so denken. Ich habe mir das sogar als meine eigene Zuschauerfrage aufgeschrieben. Ja, ich lese dir jetzt sogar mal vor, weil ich wollte nichts vergessen und habe
mit dem eigenen Namen. Genau.
Genau. Also ist ja auch. Ich bin ja auch Mitglied und Zuschauer. Also darf ich ja auch eine stellen. Ne? Habe ich mir erarbeitet hier. Also es gibt da draußen eine Menge Leute, die sich wünschen, dass der Sport wieder vermehrt in den Fokus rückt. Die Ambitionen, mehr zu erreichen, waren oftmals nicht so richtig zu sehen. Man genügt sich oft in sich selbst, weil man sozial so viel tut, was sehr löblich ist, um Gottes Willen. Und sonst sich nicht selten in der kölschen Folklore, unter anderem Karneval. Das spiegelt sich unter anderem auch in dem Slogan spürbar anders, der auch suggeriert, dass man sportlich zwar nicht so erfolgreich ist, aber Hauptsache man hat Spaß zusammen und Stunden zusammen. Ein kölsches Problem. Köln kann eigentlich mehr. Der erste FC Köln kann mehr. Ich würde gerne wissen, wie ihr das seht.
Genau, erstmal spürbar anders ist in der Tat, da kann man echt drüber streiten. Und wenn man richtig reinguckt, kann man auch vielleicht was anderes machen einfach dabei. Aber ich gebe jetzt schnell an Ulf.
Ja.
Ja, ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Wir sind der erste Fußballclub Köln. So, eigentlich ist damit alles gesagt. Also ne, kurze Antwort, habt ihr schon gemerkt, wir würden es gerne inhaltlich vertiefen. Deswegen, also der Sport steht erstmal über alles. Ne? Dass wir natürlich als Verein eine Verantwortung haben, das hast du gerade angesprochen. Da haben wir auch ganz tolle Ideen und die werden wir auch demnächst aufzeigen.
Ja, auch
ja, genau, absolut. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir brauchen tatsächlich ein leistungsorientiertes Mindset. Und das entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Aber das fängt an beim Vorstand. Und ihr habt uns jetzt ein bisschen kennengelernt, dass wir dafür brennen, dass wir wirklich vorweggehen, dass wir da sind, dass wir präsent sind, dass wir uns austauschen. Damit fängt es schon an, dass wir da wirklich auch zeigen, wir haben Interesse. Ich habe mit so vielen Leuten im Geisbockheim gesprochen, die sich alle tierisch freuen, weil ich aus deren Bereich komme. Ich habe in meiner eigenen Vita, ich komme vom Dorf, meine Eltern sind geschieden, meine Mama ist Zahnarzthelferin, mein Papa ist Bierbrauer. Das heißt, dieses Set mehr zu erreichen, weiterzumachen, diesen Ansporn, auch jetzt nach erste Wahl, nicht auf die zweite Auswahl. Ich habe mit Frank Schäfer gesprochen. Und er hat gesagt, Ulf, was ich bei dir total bewundere, du gibst nie auf. Und diesen Geist wollen wir aufs Gesamte, auf alle Mitarbeiter, dieses 1% nochmal wieder drauflegen, dieses 1% besser, wenn die Verantwortung zu haben, wir sind im Leistungssport, ein leistungsorientiertes Mindset. Dazu muss man die Leute befähigen, dazu muss man die Neudeutsch empowern, also man muss sie dann die Tools, auch die Werkzeuge an die Hand geben, sie zu unterstützen, dass sie auch vollumfänglich dann im Leistungssport halt irgendwie angekommen sein sind. Und das kann man vorleben. Das ist auch das, was wir sicherlich so ein Stück weit auch, ich will nicht sagen fordern, aber dass wir da schon sagen, pass auf, wir sind im Leistungsbereich und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das Sportliche erstmal über allen steht, weil mit dem sportlichen Erfolg kommt ein wirtschaftlicher Erfolg, damit kommt eine Akzeptanz dann einfach rein und der Fokus muss, also jetzt nicht, weil ich jetzt hier gerade sitze, muss ganz klar sein, dass wir ein erster Fußballclub Köln sind. Das gilt für unsere, was ich am Anfang ausgesprochen habe, das ist die Akademie, die wir als Leuchtturm machen. Das gilt für unsere Frauen und das gilt natürlich für unsere Herrenmannschaft und wir wollen das bestmögliche sportliche erreichen, was möglich ist. Und wenn man sich dann in die Augen sagen kann, wir haben alles gemacht, dann muss ich sagen, das ist auch okay. Ne? Also das ist so auf jeden Fall, was mir wirklich ganz am Herzen liegt.
Darf ich einmal, kannst du ergänzen, weil mir ist ganz, ganz wichtig, diese gesellschaftspolitische Verantwortung des ersten FC Köln, die sehen wir, die bleibt, die wollen wir sogar noch ausbauen. Wir wollen das Gemeinnützigkeitsthema ausbauen. Das heißt, es geht eben dann, wenn wir den sportlichen Erfolg auch so, wie Ulf sagt, in den Vordergrund stellen, dann nicht für jeden Preis, aber ganz klar, dass wir dahin wollen, aber ohne die anderen Sachen zu vernachlässigen. Ein Beispiel, 100, das weiß ich überhaupt nicht. Du kannst ja das mehr machen und du machst in einem anderen Bereich mehr, weil einfach noch mehr geht. Ja, insgesamt. Wir müssen noch mehr Kraft anstrengen. In die Richtung schieben. Zwar, und nicht andere Sachen vernachlässigen, sondern nochmal beim Sport noch 3 Schippen drauf. Einfach. Und alles mit Bedacht und mit Hirn und mit Herz.
Was ich jetzt nur interessant fand, hast den Namen Frank Schäfer angesprochen, der ist ja gerade auch schon beratend tätig beim Vorstand.
Ja.
Ist das so eine Vorstellung von dir, dass das auch weiter der Fall sein könnte, dass du dir bei ihm Rat holst? oder so ein bisschen so einen kleinen Berater-Sportstab nochmal um dich rum oder um euch herum sein könnte, oder seid ihr doch gar nicht in der Überlegung so weit?
Nein, also wichtig ist erstmal, ich kenne Frank ja schon, als er auch noch im Nachwuchsleistungszentrum war. Im Augenblick hat er seine hauptamtliche Stellung beim Fußballverband. Und von daher ist das natürlich ein geschätzter Trainerkollege, über den ich, genauso wie Erich Hutemöller, ich habe mich mit ganz, ganz vielen Leuten halt irgendwie ausgetauscht, und ich weiß nicht, wie seine vertragliche Situation ist, ich weiß nicht, wie seine eigenen Vorstellungen sind, also es wäre jetzt völlig unredlich, da über andere Personen halt irgendwie zu reden. Was ich vorhin schon gesagt habe, dass wir natürlich grundsätzlich in Entscheidungen auch einzelne Expertisen dann dazu holen. Ich glaube, dass, genau, das können wir schauen, ob es jetzt ein Frank Schäfer ist, ob es jetzt ein Erich Hutemöller ist und so weiter, das muss man dann im Detail tatsächlich halt schauen. Jeder, der den FC unterstützen kann und man weiß, dass Frank zum Beispiel den FC absolut im Herzen trägt, ist immer willkommen. Also wir werden keinem irgendwie die Tür verschließen. Wenn jeder sagt, wir möchten euch unterstützen, dann sprechen wir mit jedem Mitglied, mit jedem Vorstand, mit jedem sportlichen Interessierten. Also alle, die was dazu beitragen und sagen, mir geht's um den FC und ich hatte den im Herzen, werde ich immer anhören, werde ich immer zuhören. Und dann schaut man, welche Schlüsse man daraus ziehen kann.
Mhm. Musst du langsam aber sicher auf die Zeit schauen. Aber
in die Kirche.
Ja, ja, genau. Ihr müsst noch in die Kirche. Das ist richtig. Zur Andacht, zur FC-Andacht. Die ist ja heute. Für diejenigen, die es dann später hören, weil unsere Leute hören so immer noch 10, 14, 20 Tage nach. Ne? Also wir sind jetzt sozusagen in dem Bereich.
Haben uns da gesehen.
Aber ich habe noch eine Frage, die nicht ganz unwichtig ist. Und für viele hätte sie an die erste Stelle gehört. Wie steht ihr eigentlich zum Thema Pyro und euer Verhalten zur Südkurve oder überhaupt zur Ultraszene? Ist das ein Thema für euch, was ihr jetzt schon sozusagen parat habt, wo ihr wisst, da werden wir auch definitiv dann, damit der Strafenkatalog nicht komplett ausgereizt wird und mal runtersinkt, werdet ihr tätig werden in irgendeiner Form?
Genau, ich würde aber gerade nicht mit Pyro anfangen einfach, sondern du hast genannt, wie steht eigentlich Südkurve, Ultra, die verschiedenen Bezeichnungen.
Ja.
Das ist einfach eine unheimlich engagierte Gruppe in der Familie. Und eine ganz, ganz wertvolle Gruppe in der Familie, zu der wir voll stehen. Mhm. So, und wenn man in der Familie zusammen ist, dann spricht man auch, weil es natürlich auch das eine oder andere, wie in der anderen Familie auch, Themen gibt, über die man offen sprechen muss letztendlich dabei. Aber erstmal in einer positiven Grundstimmung. Und nicht, dass man irgendwie im Finger zeigt auf andere, sondern wirklich zuhört und Sachen macht. Und das Thema Pyro ist ein ganz besonderes und hat wieder ein bisschen rechtlichen Nutzen.
Ah. Ja, ich würde gar nicht juristisch, nur ich merke bei den ganzen Fangesprächen, dass auch dieses Thema Pyro wird immer sehr plakativ gemacht. Also deswegen will ich gar nicht mit dem Rechtlichen anfangen, sondern erstmal einen Fakt sagen. Ja, also welcher Club in Deutschland, welcher Club auf der Welt, man im national wie international schaut, hat es denn schon einen Club geschafft, sei es mit rechtlichen oder faktischen Mitteln, zu sagen, bei uns im Stadion gibt's keine Pyro mehr? Hat das jemand geschafft? Nein. Das heißt also, egal, und das ist ja auch im FC, in der FC-Familie ganz heterogen. Es gibt welche, die finden Pyro super. Das sehe ich jedes Mal, wenn ich im Stadion bin, wie viele Handys gezückt sind, ja, und das Ganze dann filmen. Übrigens auch in den Medien, ja, die das alles berichten. Was schöne, schon, ich sehe noch nach der Pandemie, ja, das Pandemie, die Bilder, ne, endlich geht's wieder los, Fußball im Stadion. Und was waren die Bilder? Ja, natürlich war da auch Pyro mit dabei, ja, und so weiter. Das heißt also, das Thema wird sehr unterschiedlich, auch sehr emotional gesehen. Machen wir uns aber nichts vor. Es wird, egal welcher Vorstand welche Maßnahmen ergreift, wird Pyro bleiben. Punkt. Ja, das ist uns zwar egal, ob es einem gefällt oder nicht. Zweitens, ja, ist denn irgendjemand der Meinung, dass die derzeitige Pyro-Situation in Deutschland, dass die richtige ist? Was haben wir? Einen Strafenkatalog? Ja, jeder Bengalo kann ich ja mit einem Preisschild versehen. Ja, jedes Mal. Und da blutet uns allen doch das Herz, wenn wir das sehen und sagen, da verqualmt wieder gerade das und das Geld. Ja, das ist auf der einen Seite eine schnelle Denke. Auf der anderen Seite muss ich sagen, bringt das denn irgendwas? Es führt dazu, dass wir teilweise Tabellen haben, ja, also wer da ganz oben ist. Das heißt, und dafür bin ich zu sehr Anwalt. Ich habe noch keinen Bereich gesehen, wo ich sage, höhere Strafen führen dazu, dass Maßnahmen beendet werden. So funktioniert das nicht, ja, sondern letztlich ist das ein Stück weit eine Scheindiskussion, denn was macht der DFB? Nehmen wir noch ein weiteres Beispiel. DFB-Pokalfinale. Ja, ich war häufiger da. Der Veranstalter ist der DFB. Der ist Ausrichter und verantwortlich dafür, was in diesem Stadion dann passiert. Ja, und führt das dazu, dass beim DFB-Pokalfinale kein Pyro ist. Ganz im Gegenteil. Wer zahlt die Strafen? Nicht der Veranstalter, die Vereine. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen, ja, Jörn hat es gerade gesagt,
intensive Diskussionen mit der aktiven Fanszene. Aber nicht, wir bestrafen euch, wir verbieten das im Einzelnen, sondern indem wir gemeinsam sagen, keiner kann Interesse daran haben, dass der FC jedes Jahr einen Wert X an den DFB verliert. Umgekehrt, und da ist der FC genauso in der Aufgabe, und da wird der FC aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig visibel wahrgenommen, obwohl schon einiges passiert an der Stelle. Aber es muss auch wahrgenommen werden, dass die Ansprechpartner natürlich auch in Frankfurt sitzen, bei DFB, ja, wo wir einfach sagen, weil die sind dafür zuständig und müssen einfach erkennen, wenn wir versuchen, diesem Thema einfach nur mit Strafen zu gehen, dann geht es nicht. Last but not least, und das ist mir ebenso wichtig, dafür bin ich ebenso Jurist, es gibt bestimmte Grenzen, die können wir nicht tolerieren. Das sind strafrechtliche Grenzen. Das sind, wenn Menschen körperlich zu Schaden kommen. Ja, das sind, wenn, das sind Themen, die wir nicht tolerieren können. Aber das muss alles im vernünftigen Rahmen geschehen und nicht einfach nur in einer emotional aufgeheizten Diskussion. Sorry, war es ein bisschen lang, aber das
Thema ist nicht. Nein, aber das ist auch ein müssen wir noch ansetzen, genau so. Denn es ist ja wieder nicht so, dass wir uns jetzt anmaßen und sagen, wir erfinden jetzt den Dialog einfach mit der aktiven, sondern die machen sich ja selber so viele Gedanken, haben einen eigenen Wertekatalog aufgebaut, der es echt in sich hat, weil sie nämlich auch Gesundheitsgefährdung vermeiden wollen, weil sie die Strafen natürlich auch reduzieren wollen. Wir wollen da nicht sein. Ich will aber auch nicht Letzter in der Pyro-Strafentabelle sein, das würde nämlich bedeuten, dass nichts machen. Das wäre für mich ganz grauenhaft. Sondern das ist genau diese Abwehr. Und wenn man fragt, die Fans, ich ärgere mich wie Hulle, wenn wir wieder so viel Geld bezahlen müssen. Wenn wir das in den Griff kriegen, dann ist schon mal wieder, sind die Nächsten dabei. Wenn wir die Gesundheitsgefährdung noch weiter minimieren können, habe ich die Nächsten dabei. Und dann kriegen wir das irgendwo in der Richtung. Und wir müssen, wie Jörg sagt, auch an anderen Stellen ansetzen, um das wirklich gerecht hinzukriegen. Aber bitte lasst uns das Pyrothema als Kunst bitte erhalten.
Okay. Ich denke, das können wir jetzt erstmal als Schlusswort nehmen. Hast du noch Fragen? Weil ich meine, ich könnte noch 2 Stunden noch nicht weiterreden.
Es war sehr, sehr viel Input, aber das meiste wurde eigentlich schon gerade im sportlichen, rechtlichen Bereich sehr ausführlich erklärt, finde ich, und auch im emotional-fachlichen trotzdem.
Versuchen wir es so kurz wie möglich zu machen.
Okay, da finde ich die eine Frage sehr schön. Mit welcher Schlagzeile wollt ihr am Tag nach der Wahl in der Zeitung
schon. Er sucht eine Schlagzeile für die Watz.
Nee, das ist so einfach wie nur irgendwas. Und zwar steht in der Zeitung, das beste Team hat gewonnen.
Okay. Und dann hofft ihr natürlich, dass wir das sein. Das wird man dann sehen. Ne? Ja, das hat es noch weitere Fragen, weil das waren jetzt deutlich weniger als 2 Minuten.
Nee, eigentlich nicht.
Doch,
wenn du noch gerne eine hast, dann.
Fragen hätte ich noch jede Menge, aber ich denke, ich gebe euch jedem noch die Chance, aber wirklich dann nur, sag mal, maximal 10, 20 Sekunden. Warum sollen die Leute euch wählen? Der übliche Satz am Schluss.
Ganz klar, er soll uns wählen, weil wir uns richtig reinhängen. Wir können das einfach.
Klarheit, Kompetenz, Zusammenhalt, das ist ein Slogan, den wir bewusst gewählt haben. Ein FC, den jeder versteht, Kompetenz im Vorstand in allen Bereichen und alle Gremien vereinen, dass die FC-Familie zusammen an einem Strang zieht.
Sehr schön.
Jörg, bei so einem Schlusswort, da kann ich nichts mehr ergänzen, wirklich. Das war so schön. Sag's auch nochmal. Nein, aber es ist tatsächlich so, da ist damit tatsächlich alles gesagt und wir freuen uns auf die Unterstützung und vielen Dank, dass wir hier Gast sein durften.
Ja, mir hat's riesig Spaß gemacht.
Mir auch.
Ja, und da denke ich mal, haben wir eine ganze Menge Erkenntnisse erzielt für uns, hoffentlich auch für euch, da gehe ich mal von aus. Und ich bin auch ein bisschen gespannt, wie ihr euch heute Abend schlagt. Da mache ich auch gerne Werbung für, gucke ich selbst. Also von daher passt wunderbar heute bei uns sozusagen, heute Abend dann weiter bei Fans 1991. Und wir werden es weiter verfolgen. Wir freuen uns, dass ihr hier wart. Vielen lieben Dank. Machtet gut. Und ihr an den Bildschirmen und an den Endgeräten auch machtet gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao.
Ja, ciao.
Danke euch.
Danke auch. Das waren die FC-Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.